Herzlich willkommen zu No Mono, dem Podcast für alles rund um wilde, interessante, offene, halboffene, geschlossene, was auch immer. Alle Formen von Beziehungen und der Weiterentwicklung von Beziehungen, von auch von Sexualität und von Lebensentwicklung. Der Ratgeber für Sie. Nein, Spaß. Wir sind wieder da. Hallo Mila.
Hallo Christian.
Ja, wir sind wieder am gleichen Ort. Das ist immer wieder cool und wundervoll, weil wir dadurch, ja, einfach einen super Dialog kommen. Mhm, danke, ja. Corona ist vorbei, ja. Genau. Wobei wir ein bisschen weniger gesendet haben in den letzten Wochen und Monaten. Da müssen wir uns entschuldigen. Wir wollen wieder ein bisschen mehr in den Takt kommen. War viel los privat und gleichzeitig haben wir in den letzten Monaten auch immer ein bisschen viel vielleicht von uns selbst nacherzählt, was in unserem Leben passiert ist. Der Podcast soll aber eigentlich für alle offen sein und vor allen Dingen vielfältige Lebensentwürfe, Beziehungsgeschichten, Lebensgeschichten reinbringen. Da haben wir ein paar Personen auch durchaus auf der Liste. Wenn euch das interessiert, aber auch gern melden. Und deswegen, ja, wollen wir mal gucken, dass sich da vielleicht noch ein bisschen wieder der Blickwinkel ändert. Das glaube ich, das hatten wir letztens auch schon gesagt. Auch wenn wir heute vielleicht nochmal auf uns selbst zurückblicken.
Ja, genau. Genau, wir wollen heute über Alleinsein sprechen. Als ein Thema, was wir quasi gemeinsam auch für uns entdeckt haben, was gerade in unserer beiden Leben immer wieder aktuell war und ist. Und ich würde gerne am Anfang, damit wir diesen Begriff abgrenzen, die Unterschiede zwischen Alleinsein und Einsamkeit und Singlesein aufmachen. Und es wird in dieser Folge um alle dieser drei Aspekte gehen, aber insbesondere um das Alleinsein. Also Alleinsein ist quasi wirklich, wenn man mit sich selbst, ohne andere Menschen Dinge tun kann, eine Beziehung aufbauen kann. Und wie das geht, wollen wir auch besprechen. Einsamkeit ist dagegen aber das subjektive Gefühl, das ist quasi ein Leiden darunter, dass man alleine ist oder sich alleine fühlt, und man kann auch einsam sein, wenn man mit ganz vielen Menschen zusammen ist. Man kann in einer Beziehung einsam sein zum Beispiel auch. Also das ist quasi nicht, wenn wir von Alleinsein sprechen, ist damit nicht Einsamkeit gemeint. Aber wir werden auch darüber sprechen, wie wir dazu gekommen sind vielleicht oder wie man damit umgehen kann, alleine nicht einsam zu sein. Und der dritte Punkt ist quasi auch nochmal das Single-Sein. Wie ist man eigentlich alleine in Beziehung versus im Single-Leben, und ist man einsam in Beziehung versus im Single-Leben? Also diese drei Dinge werden wir so ein bisschen immer wieder anschneiden.
Ich habe gerade so das Bedürfnis, so ein Board hier aufzuhängen, sogar vielleicht so ein Vier-Quadranten-Ding hinzumalen, von wegen irgendwie alleine mit Beziehung, ohne Beziehung und einsam sein und nicht einsam sein. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die verschiedenen Dimensionen, die wir haben. Und wahrscheinlich ist es in der Realität noch ein bisschen komplexer und vielfältiger. Aber wir wollen versuchen, darauf ein bisschen zu schauen. Und einerseits, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Thema ist, was sich durchzieht. Allein sein können ist, glaube ich, ein Thema.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, allein sein können vor Einsamkeit schützt, das kann man vielleicht auch nicht gleichsetzen. Ja. Vielleicht gibt es auch noch ein einsam sein können, bin ich mir nicht ganz sicher, aber dieses allein sein können in verschiedensten Dimensionen wollen wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen angucken, weil ich da selbst jemand bin, der schon lange irgendwie drüber nachdenkt, als Mensch, der auch viel Single war, da gibt es auch eine Beziehung und für dich aktuell ein Thema ist, weil du da nochmal neuen Blickwinkel gefunden hast.
Genau, wir haben gedacht, dass wir uns erstmal ein bisschen darüber befragen, wie wir zu dem Alleinsein können gekommen sind, was so die Geschichte ist, die wir mit Alleinsein haben. So vielleicht wirklich auch in der Kindheit angefangen. Hat man Geschwister, hat man ein eigenes Zimmer gehabt, war man irgendwie oft alleine, ohne Eltern. Ich hatte vorhin auch nochmal gedacht, es gibt ja sowas wie so Schullandwochen oder sowas, wo man dann das erste Mal von seinen Eltern getrennt ist und mit der Schule irgendwo hinfährt. Wie ist man damit umgegangen? Also vielleicht sagt uns das ja alles schon ein bisschen was, wie wir das heute machen. Wie war das bei dir?
Ich überlege gerade ein bisschen, hast du einen Alleinen-Moment, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, oh Gott, ich bin allein und der ist negativ, oder cool, ich bin allein und es ist positiv? Also einfach mit dir selbst allein, weil das habe ich nämlich in den letzten Wochen auch Leuten erzählt. Vielleicht fange ich kurz an, so einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich allein bin, oder auch vielleicht noch die Dimension eigenständig. Das war mit 14, als ich in Rom war mit meinen Eltern auf Reise, und ich hatte keinen Bock auf diese Reise und fand dann eine Tagesfahrkarte U-Bahn-System Rom im Schmutz, die war nicht abgestempelt, und ich habe gesagt, darf ich damit einen Tag rumfahren? Und meine Eltern haben gesagt, ja, weiß, hau doch ab. Und ich war zum ersten Mal allein und im Sinne auch allein von oder frei von dem, was ich an diesem Tag tue, komplett frei, und das an einer neuen Umgebung, was ja für mich sehr prägend ist. Das ist vielleicht so eine Erinnerung, wo ich zum ersten Mal positiv besetzt allein unterwegs war. Und das ist vielleicht was, worauf wir nochmal zurückkommen. Ansonsten in der Kindheit, vielleicht mache ich kurz weiter, hatte ich immer eigene Zimmer und ich bin auch derjenige gewesen, der in unserem Haus regelmäßig umgezogen ist, weil ich irgendwie nochmal ein besseres, abgeschiedeneres, passenderes Zimmer haben wollte.
Und du hast aber quasi, du bist mit deinen zwei Eltern aufgewachsen und zwei Geschwistern.
Genau, wir waren fünf. Ja. Und ich hatte eine Phase, und das ist später nochmal aufgetaucht, wo ein Durchgangszimmer von meinem Zimmer lag, eine lange Zeit oder einige, das zweite Zimmer, wo ich auch zweistellig geworden bin, sagt man dann quasi, Teenie geworden bin, das war ein Zimmer hinter dem Durchgangszimmer, das mein Bruder bewohnt hat, der ältere Bruder, und der hat immer Hip-Hop-Musik gehört. Und ich war so genervt davon, dass ich keinen Rückzugsort hatte, den ich auch frei betreten konnte, interessanterweise, und bin deswegen dann nochmal umgezogen in ein Dachzimmer, vermutlich deswegen, wo ich dann komplett abgekoppelt war vom Rest. Also da war auch noch eine kleine Treppe und da ist noch nie jemand hingekommen. Das war also schon ein Ort, wo ich jetzt drauf rückblicke, ist wohl wichtig für mich war, dass ich da alleine bin. Ja. Und das hat sich durchgezogen. Ich habe dann im Zivildienst nochmal ein Zimmer gehabt, wo auch ich hinterm Durchgangszimmer war. Und das war ebenfalls total schrecklich. Das war quasi das nächste Zimmer nach diesem Dachzimmer. So gesehen hatte ich vorher und hinterher das hintere Zimmer nach einem Durchgangszimmer. Gibt es dafür einen Namen? Nee, ne?
Keine Ahnung.
Das Sackgassen-Endzimmer. Auf jeden Fall, da wohnte dann lustigerweise heute ein guter Freund von mir und ich fand es anfangs ganz anstrengend und schlimm, immer durch dieses Zimmer durchgehen zu müssen und damit quasi im letzten Moment vor meinem Alleinsein nochmal ganz sozial sein zu müssen und vom Tag erzählen zu müssen und vielleicht auch hängen zu bleiben. Mhm. Was sich später das gar nicht ganz falsch rausgestellt hat, aber man merkt da vielleicht schon so einen Konflikt oder so ein Bedürfnis, auch als vielleicht introvertierter und schüchterner Mensch, in dem Privaten auch gar nicht so viel wie mit anderen Menschen interagieren zu müssen, auch wenn es eigentlich gesund und positiv ist. Mhm. Ich habe ja auch später in WGs gewohnt und da war das dann auch wiederum ein Feature, aber da ist tatsächlich, glaube ich, so ein Hin und Her für mich drin, dass ich am liebsten abends oder in meinem privaten Raum alles zumachen möchte und einfach nur noch ich selbst mit meinen bekloppten Dingen, mit was auch immer ich gerade im Kopf habe, einfach sein möchte, aber dann trotzdem sowohl Widerstand drin ist, wenn ich weiß, da ist noch jemand. Ich habe bis vor kurzem in einer Zwei-WG gewohnt, da war das auch so, dass ich gedacht habe, oh, dann ich komme jetzt nach Hause, lange Arbeitstag und ich möchte einfach nur allein sein. Aber dann ist halt dieser Mensch noch da und gleichzeitig ist es manchmal aber auch so, wenn dieser Mensch da ist und man ein bisschen redet, ich merke, oh, wie gut, dass dieser Mensch da gewesen ist. So. Und da ist
ja, weil das finde ich eigentlich total widersprüchlich bei dir und interessant, weil du ja eigentlich dein gesamtes Leben in WGs gewohnt hast, also bis zu einem relativ, sage ich jetzt mal, hohen Alter für Menschen zum in WGs wohnen, weil du es dir auch hättest leisten können, allein zu wohnen, du hast dich immer aber dagegen entschieden und sagst von dir selber, aber du bist ein Mensch, der lieber allein wohnen würde. Bei mir ist es nämlich umgekehrt, interessanterweise. Und das finde ich ganz spannend, weil du hättest ja auch immer einfach allein wohnen können.
Ja, ist interessant, dass du da draus arbeitest. Das hat diese Frage so konkret bisher noch gar nicht aufgetaucht. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe in meinem Leben bisher 2 Jahre allein gewohnt. Das erste Jahr war als Student in einem furchtbaren Mini-Zimmer. Das war offensichtlich nicht gut. Mhm. Okay. Und das zweite Mal war eben, nachdem ich studiert hatte und dann auch keinen Bock mehr auf WGs hatte, habe ich in einer auch als zu klein empfundenen Wohnung gelebt, die ganz schrecklich war. Und dann habe ich tatsächlich eine 2-WG gehabt bis diesen Juli. Mhm. Und jetzt bin ich wieder zum dritten Mal alleine wohnend. Und wir werden in einem Jahr darauf zurückschauen, ob es dieses Mal länger als ein Jahr wird. Bisher war es nämlich nur ein Jahr. Und irgendwas da drin, da ist irgendeine Ambivalenz, dass ich offensichtlich, vielleicht kommen wir darauf noch zurück, die Dosis und das, weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt, selber auch kontrollieren zu können, wann und wie viel ich allein bin.
Ja.
Denn idealerweise, wenn man eine WG hat und eine gut geschnittene Wohnung, dann hast du immer die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, wenn die andere Person auch möchte, aber auch die Möglichkeit, sehr kontrolliert zu sagen, ich mache jetzt die Tür zu.
Ja.
Was eigentlich schön ist und was vielleicht auch, wenn man eine Familiensituation hat, wir kommen gleich zu dir, wo das gut abgestimmt ist, ja auch funktionieren sollte und funktionieren kann, dass du einfach deinen Rückzugsort hast und deine Begegnungsorte hast.
Hast du, glaubst du, Angst gehabt oder hast du Angst, dass du schrullig wirst, wenn du alleine wohnst? Also ist das auch ein Grund gewesen? Also man kann ja auch süchtig werden aufs Alleinsein und dann gar nicht mehr rausgehen wollen. So.
Ja, also mit 20 habe ich, glaube ich, die Angst nicht gehabt und mit Ende 20 auch nicht. Jetzt ist das definitiv ein Thema. Da habe ich gerade eine ganz witzige Geschichte im Kopf. Vor ein paar Tagen habe ich im Bus 2 alte Damen gesehen und eine sagte irgendwie, oh, nochmal schönes Wetter und ich war in der Stadt und die andere sagte so, was soll ich denn in der Stadt, das ist alles voll langweilig, ich bin lieber zu Hause die ganze Zeit und sie so, wieso bist du die ganze Zeit zu Hause, dann geh doch in die Stadt und das, mehr habe ich dieses Gespräch nicht gehört, aber das ist genau der Punkt, wobei ich aktuell glaube nicht Gefahr laufe, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, zumal ich jeden Tag auch jetzt wieder pendle zur Arbeit und natürlich gerne reise und dann auch zumindest schon mal an anderen Orten bin, aber der Gedanke tauchte auch, dass ich jetzt hier mich in meiner Schrulligkeit noch etwas verstärke. So, das waren jetzt noch ein paar Aspekte. Vermutlich kann man noch viel mehr erzählen. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen mehr rein, aber mach doch erstmal deine
Erinnerung. Vielleicht machen wir es doch mal so, wir könnten ja mal so dieses Wohnen und Familie erzählen und dann würde ich dich nochmal fragen wegen Beziehungen und Alleinsein und dann könnten wir das beides erzählen.
Verschiedene Dinge,
Ich fand es voll spannend, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, es gab so einen Moment, wo du das erste Mal bewusst gemerkt hast, ich bin jetzt alleine und das ist gut oder schlecht. Und ich habe tatsächlich diesen Moment auch gehabt, aber sehr, sehr früh. Also ich weiß nicht genau, wie früh, vielleicht 4, 5, ich war noch nicht in der Schule. Und da gibt es ja so eine Zeit, wo Kinder irgendwann merken, sie sind quasi ein eigener Mensch und sie sind nicht die anderen. So. Also dieses Bewusstsein für das eigene Selbst bekommen. Und ich kann mich erinnern, ich habe so in den Spiegel geschaut, den wir hatten in der Wohnung. Und ich habe gemerkt, ich bin ein eigener Mensch. Und niemand wird je wirklich wissen können, was in mir vorgeht. Wow. Und ich fand das so angsteinflößend.
Ach so.
Weil, also genau, weil du sagst ja, das war bei dir eine positive Erfahrung. Und bei mir war das eine ganz, ganz starke Entfremdungserfahrung, weil ich vorher halt immer dachte, wie glaube ich wahrscheinlich Kinder oder Babys auf jeden Fall es immer denken, wenn ich Hunger habe zum Beispiel, hat jemand anderer das Gefühl und merkt, dass ich Hunger habe. Aber in Wirklichkeit stimmt das ja nicht. Das ist nur in meinem eigenen Körper sozusagen. Und ich hatte so das Gefühl, ich bin gefangen in meinem eigenen Körper und unfähig quasi das mit wem anderen so wirklich zu teilen. Es wird immer eine Grenze geben, die sozusagen unüberwindbar ist. Und ich merke, dass ich das auch, aber da kommen wir später drauf, dann auch ganz stark in Beziehungen immer wieder hatte und gesagt habe, dass ich so drunter leide, dass ich nie mich wirklich ganz teilen kann mit jemandem. Und ansonsten finde ich es aber ganz spannend, weil ich eher sagen würde, dass ich ein extrovertierter, sozialer Mensch bin. Du sagst ja immer, du bist sozusagen eher introvertiert und aufs Alleinsein auch positiv fokussiert. Und ich hatte aber immer, also ich habe eine Schwester, Mutter, Vater, ich hatte seit ich, glaube ich, 7 oder 8 war ein eigenes Zimmer und hatte dann auch immer, also eigentlich immer alleine gewohnt, nachdem ich ausgezogen bin. Das heißt, das erste Mal, wo ich ausgezogen bin, bin ich in eine WG gezogen, mal mit 16. Das fand ich ganz schrecklich, weil ich eben gar keine Privatsphäre hatte und bin dann auch nach 2 Monaten wieder zurückgezogen zu meinen Eltern. Und dann, als ich 18 war, also nach der Schule, bin ich in eine eigene Wohnung sofort gezogen. Das war für mich überhaupt keine Frage, in eine WG zu ziehen. Das war absolutes No-Go. Das fand ich ganz, ganz schrecklich, dass andere Leute das gemacht haben. Weil ich eben das Gefühl habe, so wie wenn man ins Büro geht zum Beispiel und da ist eine andere Person. Und die labert dich dann an und du denkst dir so, ja, aber ich wollte jetzt eigentlich nur gerade zur Küche und meinen Kaffee holen und jetzt bin ich da gefangen, wie du es auch vorher gesagt hast, mit diesem Durchgangszimmer. Man bleibt dann hängen und kann das halt nicht für sich selbst kontrollieren, weil ja die anderen Leute auch was mitzureden haben. Also das finde ich ganz spannend. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, alleine zu wohnen. Und ich habe dann aber halt in Beziehungen, ich bin dann relativ schnell zusammengezogen mit meinem einen Partner, mit dem Radfahrer, und habe dann eigentlich auch nur 2 Jahre, nachdem ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, allein gewohnt. Habe dann quasi sofort in einer Paarbeziehungswohnung gewohnt, nach 2 Jahren wieder. Und jetzt habe ich das erste Mal die Situation seit 2020, wo der Radfahrer ausgezogen ist von unserer dann schon 3. gemeinsamen Wohnung, dass ich jetzt 3 Jahre lang, also die längste Zeit in meinem Leben sozusagen, allein wohne. Und ich will auch nie wieder mit jemandem zusammenziehen. Das ist wirklich, also ich finde es richtig, richtig gut, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, in einer Paarbeziehung zusammen zu wohnen, als in einer WG, weil wir nie das so gemacht haben, das kann man ja auch als Paarbeziehung machen, aber wir hatten immer ein gemeinsames Schlafzimmer, ein gemeinsames Wohnzimmer, ein gemeinsames sozusagen Arbeitszimmer, das heißt, wir hatten nie jeder ein Zimmer, wo man sich auch mal zurückziehen kann, sondern wir hatten das immer sehr, sehr geteilt. Und wir sind auch aus Wohnungsmarktgründen zusammengezogen ursprünglich, aber schon auch aus dem Grund, dass ich das sehr, sehr drunter gelitten habe, sobald ich in dieser Beziehung war, dann alleine zu sein. Also das war was, was ich ganz, ganz schwierig fand, weil ich mich jede Trennung mit ganz viel Trennungsschmerz und Leiden zurückgelassen hat und es mich sehr, sehr erleichtert hat, wo wir dann gesagt haben, wir ziehen zusammen und es gibt nicht mehr diese Tage, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir uns trennen und jetzt sehen wir uns erst übermorgen wieder, was ja eigentlich überhaupt keine Zeit ist. Aber da habe ich sehr, sehr drunter gelitten und das war auch ein Grund für mich zumindest, warum ich so gerne zusammenziehen wollte damals.
Ja. Ich merke gerade auch, das hat noch eine Ergänzung, ich habe nie mit einem Beziehungspartner zusammengewohnt und ich habe auch aktuell nicht so das Bedürfnis, dass das, also das kann sich ändern, aber nicht so das Bedürfnis, dass das aktuell passiert, obwohl ich jetzt in einer Partnerschaft bin. Hat das mit Kontrolle, glaube ich, zu tun, dass ich dann doch, ich glaube schon, das Bedürfnis habe, dass ich einfach mal 1, 2, 3 Abende pro Woche allein sein, gleich meinen Kram machen möchte und das natürlich lässt sich das auch abstimmen, wenn man zusammen wohnt, aber ich habe das fühlt sich erstmal überfordernd an, so zumindest von meinem jetzigen Blickwinkel aus und mal gucken, wie es wird. Ne?
Ja.
Also da habe ich keine Erfahrung mit. Mhm. Vielleicht genau deswegen auch erstmal etwas, was ich nicht natürlich sofort machen wollen würde, sondern jetzt erstmal dieses alleine Wohnen auch wirklich genieße und erstmal so in der Form ausleuchte. Ne?
Gut, und du hast ja auch eben gesagt, da kommen wir dann quasi zur Beziehungsgeschichte, dass du halt die meiste Zeit deines Lebens Single warst. Ne? Und deswegen in dem Sinne alleine, wenn man das jetzt auf Single oder Beziehung.
Genau, ja. Also die Frage ist auch tatsächlich nie aufgetaucht, ob ich mit irgendjemandem zusammenziehen möchte. Also ich wurde nie gefragt und es war auch einfach in den Beziehungen, so wie sie dann waren, teilweise eben auch nicht so lang, taucht nicht auf. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist halt schon auch ein großer Unterschied, warum du dann wahrscheinlich auch mehr gelernt hast oder lernen musstest, allein zu sein, weil ich war eigentlich immer in Beziehungen, auch wenn ich von meinen Freundinnen oder in meinem Freundeskreis wahrscheinlich eine der war, die in ihrer Teenagerzeit am meisten Single war oder in so On-Off-Beziehungen, aber spätestens dann, also ich hatte mit 17 eine 2-jährige Beziehung und dann ab dem ich 20, 21 war, halt eine langjährige Beziehung, die bis heute geht. Das heißt, ich war eigentlich kaum Teile meines Lebens alleine in dem Single-Aspekt so und habe ja jetzt also sozusagen mehrere Beziehungen, das heißt eigentlich das Gegenteil von Single, wenn man das so sagen will. Und das frisst natürlich Zeit und dadurch müsste man sich auch aktiv Zeit nehmen, um allein zu sein. Das kennen wahrscheinlich auch Leute, die Kinder haben und so. Und dadurch, wenn man das nicht unbedingt will und bewusst macht, muss man auch nicht alleine sein, finde ich.
Ja. Wie ist denn dein Blickwinkel auf, es ist ja schon auch negativ besetzt, entweder alleinstehend zum Beispiel zu sein, oder das habe ich öfter mal reflektiert, dass ich jetzt in meiner Single-Phase war, dass ich ein alleinstehender Mann bin, lass mal das Alter weg, also alleinstehender Mann bin und im Dorf waren halt die alleinstehenden Männer, die waren irgendwie komisch. Die hatten keine Frau, die hatten keine Kinder und wohnten da so manchmal auch in großen Wohnungen und damals war das überhaupt nicht vorgesehen, dass die vielleicht damit total happy sind. Die wirkten, also man schrieb in so einem Dorf und dann Familie so ein bisschen so eine Traurigkeit zu. Und das ist ja schon was vielleicht auch in der Gesellschaft so ein bisschen existiert. Ist das für dich auch vielleicht zumindest ursprünglich negativ besetzt oder wie würdest du es, oder hast du es auch so gelernt in deiner Aufwachs-Umgebung?
Ich finde, für mich ist es sehr alterskodiert und sehr gegendert. Also so wie du hast ja gesagt, du lässt jetzt das Alter weg, aber ich finde sozusagen ein alleinstehender mittelalter Mann ist für mich eine ganz spezifische, traurige Gestalt sozusagen. Also jetzt um das so zu überzeichnen, das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber dieses Stereotyp habe ich mitbekommen. Während eine alleinstehende mittelalte Frau würde ich so mit ganz viel Unabhängigkeit und also irgendwie, da stelle ich mir so eine Philosophieprofessorin vor, die so ihr eigenes Leben lebt und irgendwie ihre Sexualität vielleicht auch frei auslebt oder so. Da habe ich so ein ganz positives Bild davon. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe jetzt eine Freundin, die sich gerade scheiden lässt und die jetzt Single ist. Und sonst in diesem Freundeskreis ist halt niemand Single. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der keine langjährige Beziehung hat. Und das ist dann, glaube ich, schon schwierig, weil die sucht jetzt halt natürlich nach Leuten, die irgendwie so mit ihr tanzen gehen und irgendwie so ein Single-Leben führen. Und das gibt es halt in dieser Mitte-30-Bubble, in der ich da gerade bin, Ja. Ganz wenig. Und da hoffe ich, aber ich fände es spannend zu sehen, ob das später, wenn sich dann mehr Leute trennen oder scheiden lassen, ja, zum Beispiel, ob es dann wieder so eine Pubertät gibt, wo man gemeinsam irgendwie auf Friss geht und irgendwie so das Leben genießt.
Ich habe gerade noch überlegt, tatsächlich waren es immer irgendwie alleinstehende Herren, aber auch so ab 50, 60, die ich in meiner Kindheit im familiären Umfeld hatte oder auch im Dorf gesehen habe. Es gab aber hier und da auch so alleinstehende Damen und die galten schon, das war natürlich 80er und so weiter, auch glaube ich, also als komisch. Mhm. Ich will jetzt keine komischen Brieflichkeiten nennen, wo das vielleicht ganz historisch herkommt, aber die galten als komisch und wussten auch nicht so richtig, wo man dran ist. Also die waren, Leute haben die nicht verstanden im Umfeld. Wieso seid ihr denn allein? Klar gab es dann noch die Witwer oder die Witwen, da war das irgendwie dann wiederum akzeptiert, weil man ja genau, sich dann ja nicht mehr neu bindet, ja, gerade wenn es vielleicht mit 50 oder so die Frau oder der Mann verstorben ist. Dann versteht man irgendwie total oder verstand man im Dorf total, dass es da bitte nicht wieder jemand auftaucht. Dann wäre es wahrscheinlich ja komisch, wenn der Witwer plötzlich eine neue Partnerin hat. Also interessant, was da für Konnotationen dran sind.
Ja, und das ist auch, also ich finde zum Beispiel jetzt auch meine Mutter ist selber, weiß ich nicht, 67, sowas in der Richtung. Und die hat sich, nachdem mein Vater gestorben ist, dazu entschieden, keine Beziehung mehr einzugehen.
Ja.
Die, und zwar wirklich, dass es für sie eine tägliche Entscheidung sagt, nie wieder will sie eine Beziehung, sie ist total happy mit sich selber und sie führt eben eine sehr glückliche Beziehung zu sich selber, unterhält sich mit sich selber, also das klingt jetzt irgendwie verrückter als es ist, und hat einfach eine gute Paarbeziehung zu sich.
Ja. Was ich nochmal fragen wollte, was für mich auch ein starkes Thema war, also es gibt ja doch noch das Stigma, eben nicht in einer Beziehung zu sein, das ist wiederum, wir hatten das ja anfangs ein bisschen getrennt, Single-Dasein ist ja nicht gleich Alleinsein, aber ich habe das in einigen Podcast-Folgen erzählt mit der christlichen Erziehung. Das war durchaus eine Mission mitgegeben. Du musst jetzt eine Frau finden, sonst bist du eben ja alleine und das ist nicht gut. Ne? Mhm. Also Beziehung gleich gut. Und das ist ja auch ein bisschen was in der Gesellschaft noch drinsteckt, wenn irgendwie alle um dich herum Beziehungen sind. Ich will jetzt nicht unterstellen, aber der eine oder andere und die andere ist vielleicht auch dann einfach in der Beziehung, um nicht allein zu sein, beziehungsweise wartet vielleicht noch auf den guten Punkt, das zu verändern, weil da so ein Stigma dran hängt. Und das sind eigentlich vielleicht sogar zwei Geschichten. Zum einen, hab mal bitte besser eine Beziehung und zum anderen, sei mal bitte nicht alleine.
Yeah.
Und das hat mich lange Zeit auch wirklich unglücklich gemacht und habe deswegen auch, also ich war ja auch als Jugendlicher immer total verliebt und das aber komplett nicht hingekriegt und das war wirklich ein riesiges Spannungsfeld, dieses Partnerschaftsding nicht hinzukriegen und auch als junger Mensch in der Uni dann auch nicht hinzukriegen und so lange halt so einsam und Single zu sein, also vielleicht war ich sogar damals ein bisschen beides und das war eine ganz krasse Mission, die sich dann erst entspannt hat, als dann eine Beziehung kam und ging und irgendwie auch bei anderen das passierte und das letztlich nicht mehr so als nicht so zentral für mich herausgestellt hat, weil ich dann eben auch gelernt habe, da können wir nochmal drauf schauen, was das vielleicht auch für Strategien waren, dass das Single-Sein auf jeden Fall okay ist und das Alleinsein hing so ein bisschen mit dran.
Glaubst du, du hast dich einsam gefühlt, weil du dich eben nach einer Beziehung gesehnt hast oder weil du nicht mit dir selber so gut sein konntest?
Tja, das ist natürlich ein bisschen tricky und auch so lange her. Ich überlege gerade, also was ich zum Beispiel, ich habe ja früher ganz viele Dinge nicht gemacht, die ich jetzt mache. Ich bin sehr wenig gereist, hatte auch keine Projekte, wo ich mit Leuten ins Gespräch gekommen wäre. Also gerade in der Schulzeit war ich, glaube ich, schon ziemlich einsam. Ich hatte 1, 2, 3 gute Freunde, einige davon in anderen Städten. Das heißt, ich habe die in der Schule gesehen und zu Hause habe ich dann eigentlich immer, also die meisten Tage war ich als Teenager allein zu Hause. Einsam zu Hause. Es waren ja andere Menschen da und ich habe dann so Dinge gemacht, so Nerd-Sachen gemacht, bin auch vielleicht dadurch erst so geworden, dass ich dann irgendwie mich mit Gestaltung befasst habe am Rechner, dass ich irgendwie Radiosachen aufgenommen und gesammelt habe, dass ich ganz auch aufwendige Sachen, also Schulsachen zum Beispiel getippt habe und immer am Rechner saß und mich damit befasst habe, mich zu beschäftigen. Und da wurde zwar auch schon gesagt, der Junge hat immer Ideen, der weiß sich immer zu beschäftigen, aber ich war halt schon auch alleine und ich glaube, dass sich das vielleicht nicht so gut angefühlt hat, aber ich hatte ja gar kein anderes Konzept. Also ich habe weder mitbekommen, wie andere Menschen so, heute weiß man ja, wie andere Menschen so leben und bis auf 3, 4 Schüler, die alle bei ihren Eltern wohnten, es war irgendwie nicht, es war einfach so und ich weiß nicht genau, ob ich das runtergezogen hat und ob ich mir was anderes gewünscht habe, kann man sich ja eigentlich nicht wünschen als Teenie. Man ist ja dann auch nicht alleine mit seiner Familie, aber ich war halt die ganze Zeit alleine in meinem Zimmer und.
Aber ich kenne, also ich war, glaube ich, als Jugendlicher auch kaum wirklich alleine, sondern ich bin halt auch entweder bei meiner Familie gewesen oder mit halt Freundinnen abgehangen. Jetzt auch so nachmittags, wo ich mir denke, wow, wie kann man so lange einfach nur mit Leuten abhängen? Aber ich war trotzdem subjektiv sehr einsam. Ich habe mir immer gedacht, oder ich glaube, das kennen auch viele Jugendliche, ich habe mir so gedacht, ja, die anderen sind irgendwie glücklich und ich bin aber irgendwie da nicht so richtig. Und wenn alle irgendwie ich habe das gedacht, alle sind normal und wissen, was sie wollen und ich fühle mich irgendwie entfremdet und einsam und hatte deswegen schon auch das Bedürfnis einerseits so eine beste Freundin zu haben, also hatte ich auch immer, wo man wirklich sagen kann, die teilt alles mit mir und die versteht mich. Ich glaube, das war mehr so ein Wunsch, verstanden zu werden, aber eben auch, also einer meiner ersten Beziehungspartner, da habe ich immer gedacht, das ist so mein Seelenverwandter, weil der wirklich auch diese Trauer gehabt hat und diese Einsamkeit und wir haben uns sozusagen in unserer Einsamkeit verstanden fühlen können gemeinsam. Und das fand ich irgendwie, sowas habe ich immer gesucht, aber das hat, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun, ob man alleine ist, sondern ob man diese Person hat, die einen versteht, tiefer. So.
Ja.
Ich finde das bei mir, ich weiß nicht, ob das bei dir ein Bedürfnis war.
Nee, zum einen habe ich gerade gemerkt, du warst offensichtlich die ganze Zeit mit Leuten unterwegs und hast dich einsam gefühlt. Ich war tendenziell nur in der Schule mit Leuten unterwegs und dann mal am Wochenende und zwischendurch ein bisschen habe ich, glaube ich, nicht per se einsam gefühlt. Ich habe mich nur sehr als Single gefühlt und wollte unbedingt eine Beziehung haben mit 14, 16, nein, mit 14 noch nicht so, aber mit 17, 16, 18, 17, 18 so. Dass ich wirklich viel mit Leuten gemacht habe, war erst im Studium so, dass ich ständig draußen war. Aber vielleicht hatte ich da auch schon, ich versuche es gerade wirklich so zu mich reinzufühlen, kein Problem damit, dieses Alleinsein zu haben. Nur das Single-Dasein war ein Problem, weil ich vielleicht schon generell einfach Freude daran empfunden habe oder es so entwickelt habe, dass ich einfach mit mir selber Kram mache. Ich habe ja nicht rumgesessen aus dem Fenster geguckt, sondern ich hatte immer was zu tun, was ja auch gut ist und immer was vor und immer eine Idee.
Ja, genau, deswegen ist es auch so spannend, finde ich, diese drei Sachen zu trennen, weil ich finde total Sinn. Und du hast ja vorher gesagt, dass es schon so eine Erwartungshaltung auch gibt, dass Leute in Beziehung sind und halt nicht alleine. Und ich finde aber, was ich total schwierig finde, es gibt die Erwartungshaltung, dass du in einer Paarbeziehung bist. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber es gibt trotzdem auch die Erwartungshaltung, dass du allein sein kannst. Und so, weißt du, dass du beides kannst irgendwie. Und das ist, finde ich, voll schwierig, weil entweder, ich denke mir oft so, entweder oder. Ich lerne ja nicht allein zu sein, wenn ich die ganze Zeit in einer Paarbeziehung bin, eben automatisch. Und ich kann zum Beispiel, also das war dann quasi mein jetziges Problem ist, ich kann nicht gut allein sein, ich habe das nie gelernt. Und ich habe so das Gefühl, die ganze Welt kann das total gut und fragt sich, was ist denn... Was geht denn hier ab sozusagen? Es gibt ja auch es gibt jetzt keine Kurse oder keine, wahrscheinlich gibt es Kurse zu allem, aber weißt du, man lernt es nicht so explizit wie andere Sachen, dass man sagt, ich kann nicht allein sein, jetzt gehe ich in die Volkshochschule und lerne das mal.
Das ist ja auch interessant. Wir werden das Thema, glaube ich, noch ein bisschen weiter in der Folge drin haben, wie man, also muss man es überhaupt lernen, kann man es lernen, kann man Strategien finden, um besser allein sein zu können, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und was braucht es da eigentlich? Ne? Also ist das automatisch nötig, um allein sein zu können, mal 5 Jahre Single zu sein? Vielleicht ist vermutlich auch für jeden und für jede anders. Aber vielleicht kann man das mal auch, um zum nächsten Block zu kommen, reinnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit seinem Alleinsein zu beschäftigen und zu sagen, was heißt das für mich? Wie empfinde ich dabei? Möchte ich das verändern? Möchte ich meine Empfindung verändern? Ich glaube, das ist was ich schon einige Male gemacht habe. Dass ich mich auch an Momente erinnere, wo ich bewusst mich was getraut habe, wo man eigentlich nicht allein unterwegs ist oder allein was macht. Komme ich gleich darauf zurück. Ja.
Genau, der Anlass für die Folge war eigentlich, dass wir uns eben auch über diese Strategien dann ausgetauscht haben und ich ein bisschen von dir lernen wollte, wie man allein sein kann oder auch damit glücklich sein kann, allein zu sein. Bei mir war der Auslöser, dass sich im Sommer jetzt vor einigen Monaten mein einer Partner von mir getrennt hat und ich gemerkt habe in dieser Situation, also ich liebe den, es war schlimm für mich sozusagen emotional, aber ich habe auch in dieser Situation gemerkt, eine Panik aufkommen, also so richtig sozusagen ein Gefühl, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht ohne diese Beziehung sein. Und das liegt natürlich teilweise an dieser Person, aber diese, diese irrationale Panik, habe ich schon gemerkt, liegt noch an was anderem, also an dieser Angst, verlassen zu werden, an dieser Angst, glaube ich, schon auch allein zu sein. Mhm. Und ich habe danach begonnen, mich mehr damit zu beschäftigen und habe auch solche Dinge gemerkt, wie ich bin keinen einzigen Abend alleine zu Hause. Passiert mhm. einfach nicht. Und habe mir dann ganz bewusst versucht, jede Woche einen Abend alleine mit mir selber zu nehmen und habe gemerkt, wie schwer das eigentlich ist okay. und wie schwer das auch ist, das quasi durchzusetzen, weil es gäbe dann ja immer die Möglichkeit, man kann immer irgendwen anrufen, man kann sagen, hey, was machst du heute? Oder vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, Leute laden einen ein und ich müsste dann sagen, nee, heute will ich allein sein. Das kommt mir total komisch vor. Das kommt mir nicht wie ein legitimer Absagegrund vor, weißt du? Man kann sagen, hey, ich habe 2 Geburtstagspartys, deswegen kann ich dich heute nicht treffen, aber ich kann nicht sagen, oder ich habe das Gefühl, ich kann nicht sagen, hey, ich will heute alleine sein. Das geht nicht, oder? Also das ist egoistisch.
Ja, genau. Also das Thema Egoismus kommt ja auch vielleicht gleich noch mehr rein und wie das besetzt ist. Obwohl es eigentlich total gesund und schön ist, theoretisch. Wenn jemand sagt, ich möchte heute allein sein, das klingt ja nach einer Person, die sie selbst achtet, die achtsam ist. Ne? Aber es ist nicht etabliert. Nee, ich glaube, das habe ich auch nie jemals jemandem gesagt, so, weißt du, heute nicht, ich möchte allein sein. Andererseits ist es aber auch so, dass ich rückblickend immer die Person war, die andere nach Treffen gefragt hat und ich nie gefragt wurde. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, denn die Wahrnehmung ist da auch sicherlich ein bisschen verzerrt, aber es ist auch nicht so, dass mich da irgendwie, wenn ich mal eine Woche, ich will nicht eine Woche allein sein, aber wenn ich sage jetzt diese Woche, wenn ich Lust auf Leute, da ruft dann auch nicht jedes Mal, jeden Abend jemand an und ich muss absagen, also ich musste selten absagen. Dennoch ist es nicht etabliert und eigentlich total gut, ne? Mhm. Und wie ist es denn für dich dann, also wo stehst du da jetzt gerade, ist das?
Also ich habe dann so begonnen, mir eine Liste zu machen mit Sachen, die ich gerne alleine mit mir machen möchte, um quasi eine Beziehung zu mir aufzubauen. Also ich bin das Ganze so ein bisschen angegangen, als ob ich jetzt quasi eine neue Partnerschaft oder Freundschaft eingehe und habe mir so verschiedene Stufen überlegt, wie man sich kennenlernt. Man geht ja jetzt nicht sofort, keine Ahnung, fährt jetzt nicht sofort auf Urlaub miteinander, sondern man geht vielleicht zuerst mal in ein Café oder ins Kino oder so. Ja. Dann habe ich mir eine Liste gemacht mit so verschiedenen Tätigkeiten und habe sie nummeriert auf Schwierigkeitsstufen für mich selber. Also zum Beispiel in dem Park alleine ein Buch zu lesen, finde ich nicht schwierig. Das wäre bei mir eine Null gewesen. Ja. Mhm. Aber alleine in eine Bar zu gehen oder in einen Club zu gehen, das ist bei mir eine 10. Also das war 0 bis 10. Oder alleine auf Urlaub zu fahren, ist bei mir auch eine 10. Mhm. Und habe versucht sozusagen jede Woche eine von diesen Tätigkeiten zu machen und mich langsam punktemäßig zu steigern.
Cool, ja. Und wo bist du gerade?
Ich bin, also ich habe schon alleine Ausflüge gemacht auch, also ich war dann auf Urlaub auch mit einem Partner und habe gesagt, okay, ich nehme das auch, weil der auch ein sehr starkes Bedürfnis hat, alleine zu sein. Ich nehme das auch, um quasi tageweise alleine zu planen für mich so, dass wir sagen, okay, Mittwoch machen wir beide alleine was und dann mache ich quasi Ausflüge und mache so ein bisschen Urlaub mit mir selber auch, also das habe ich schon gemacht. Alleine in einer Bar war ich noch nicht, das finde ich ist irgendwie immer noch, das ist glaube ich auch gegendert, ein bisschen
nachvollziehbar.
Vielleicht so. Aber ich war schon allein trinken, essen, im Kino, in Ausstellungen und habe mich da so ein bisschen hochgearbeitet. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich es am Anfang oder auch immer noch manchmal total schwierig finde und zwar vor allem, wenn ich gleichzeitig mit dem Alleinsein versuche, auch nichts zu tun, was mir auch sehr schwer fällt. Ja. Das heißt sozusagen, diese Vorstellung, die ich hatte, ich bin so eine total coole Frau, die in einem Kaffeehaus alleine sitzt und die Leute beobachtet.
Du meinst außer Haus alleine sein und nichts?
Okay. Ja, genau. Mhm. Und das fand ich ganz unangenehm. Ich dachte, die Leute fragen sich, was macht die da? Warum hat die? Weil wenn du alleine irgendwo sitzt mit einem Laptop oder mit einem Buch, ist es ja noch irgendwie legitim. Aber wenn du einfach nur so da sitzt und Leute anschaust, dann war das für mich unangenehm, wirklich sehr, sehr unangenehm. Und mir fällt es leichter, alleine Sachen zu machen, wo ich eine ganz klare Aufgabe habe. So ein Ziel, ein Purpose, eine Aktivität, die ich durchführen muss. Sonst macht mich das wahnsinnig. Mhm.
Ich habe eben noch gedacht, das ist auch insofern interessant, dass wir, glaube ich, und das will ich jetzt gar nicht werten, aber verschiedene Startpunkte für unsere oder verschiedene, wenn man jetzt auf 2023 schaut, verschiedene Punkte hat, dass du vielleicht, das klingt fast so, als würdest du etwas versuchen, für dich als normal zu etablieren, was ich vielleicht schon mit meiner Jugendzeit aufgebaut habe, dass ja, ich zumindest die ganze Zeit allein zu Hause sein kann. Aber interessant ist gerade noch der Aspekt, ich mache immer was. Allein sein und nichts tun ist etwas, was ich erst in Corona gelernt habe. Einfach wirklich nichts tun. Und wir hatten eben bei dir allein sein, nichts tun außer Haus. Also das, was weiß ich, im Zug sitzt und einfach aus dem Fenster guckst, das ist wieder besser, glaube ich, und leichter. Aber im Café sitzt und vielleicht nicht mal ein Getränk in der Hand hast und einfach mal auf die Straße guckst. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht so richtig oder lange nicht gemacht. Ich saß früher auch viel in Cafés, aber ich hatte auch mein Buch in der Hand. Meistens zumindest. Und interessant, ja, genau. Aber dass wir erstmal verschiedene Startpunkte haben. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass Menschen haben ja verschiedene Pfade und die hängen nicht am Alter. Ja. Die sind einfach, das finde ich, könnten wir jetzt ganz viele Menschen auf der Straße befragen, nach einem kurzen Gespräch der Erklärung, verschiedene Stufen des Alleinsein-Könnens und Wollens erreicht oder nicht erreicht haben.
Genau, das ist so wie so ein Alleinsein-Lebenslauf oder Alleinsein-Reife sozusagen. Da bist du viel älter als ich sozusagen, da bin ich ein Baby.
Alleinreife.
Naja, ja. Aber genau, ich meine, du hast das ja quasi für dich nicht so strukturiert gelernt, oder? Ich versuche das, also ich versuche das ja jetzt quasi sehr bewusst mit Punkteplänen und so. Aber du hast es einfach so Learning by Doing gemacht, oder?
Ja und nein. Also zum einen, ich glaube, nochmal, ich hätte gerne die Zahl noch drin, du bist wahrscheinlich jetzt bei einer 7 von 10, 8 von 10 oder was würdest du sagen? Okay, gut. Ich habe viele Erinnerungen an Momente, wo ich ganz bewusst überlegt habe, mache ich das jetzt alleine? Und das ist so angefangen bei Kino, gehe ich jetzt allein ins Kino und kannst du nicht allein ins Kino gehen? Ich so, da war es für mich leicht, ich will einen Film sehen und keiner hat Bock, diesen Film zu gucken. Ich sitze da doch und gucke mir den Film an, ist doch egal, wer neben mir sitzt und so und hinterher darüber reden, sind die meisten alle schnell weg. Das war für mich eigentlich nicht so das Ding. Das habe ich einfach gemacht aus Interesse. Allein Theater mache ich eigentlich nicht. Das habe ich jetzt nur, weil ich im Theater beteiligt bin, dann gucke ich da auch schon mal ein Stück alleine, aber eher aus Beteiligungsgründen. Was aber ein Riesending war, ist das alleine Reisen. Andererseits, also meine erste Reise allein habe ich schon im Jahr 2000 gemacht mit 23.
Mhm. Wo bist du hingefahren?
In die USA. Und ich finde das rückblickend, auch gerade weil das damals nicht so etabliert war und ich auch einfach kein in dem Sinne reiseerfahrener, mutiger Mensch war, da überall unterwegs ist. Ich meine, wenn ihr jetzt 23 seid, ist das vielleicht nicht mehr so das Thema und es gibt alle möglichen Arten, sich zu informieren. Damals hatte ich aber irgendwie 5 Jobs gleichzeitig gemacht und hatte wahnsinnig viel gearbeitet im Studium und auch einfach, auch Geld verdient. Und deshalb, jetzt würde ich gerne mal diese Reise machen, weil ich seit meiner Kindheit aufs World Trade Center wollte. Mhm. September 2000, ich konnte aufs World Trade Center. Oh gut, und jedenfalls habe ich dann einfach ein Reisebüro gebeten, mir das alles rauszusuchen. Die haben das alles gebucht und die entscheidenden Dinge mit dem Textmarker markiert, mir zugeschickt, bin einfach hingeflogen. Ich frage mich bis heute, wie ich in dieses Mindset gekommen bin, das allein zu machen. Und da habe ich, glaube ich, auch gar nicht so, ich hatte natürlich etwas Aufregung davor, aber ich habe nicht die Frage gehabt, machst du das jetzt alleine oder nimmst du jemanden mit? Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, hier mitzunehmen, glaube ich. Vielleicht hat auch niemand in dem Moment die passenden Bedingungen dafür. Das ist schon irgendwie, es war irgendwie so ein Privileg und Geschenk, dass ich da diese Reise machen konnte. Ich habe aber tatsächlich im Flugzeug jemanden getroffen, irgendwie auch eine ähnlich alte weibliche Person, die auch unterwegs war. Und wir haben dann, ich bin nach New York geflogen, haben dann die 4 Tage fast komplett zweit verbracht. Ne? Das hat sich dann irgendwie natürlich ergeben. Danach habe ich dann noch in San Francisco einen Freund besucht, der da studiert hat. Also war ich da gar nicht so viel allein. Ne? Ich habe dann später angefangen, Städtereisen zu machen. Ich glaube, Helsinki war so eine, die sehr, sehr prägend war für mich. Da hatte ich nämlich auch, nach Helsinki wollte ich auch Ewigkeiten. Vielleicht waren es immer so Geschichten, die ich unendlich lange schon mal machen wollte und nie jemand so richtig dafür gefunden, habe ich es einfach gemacht, weil der Wunsch so stark war. Und da bin ich 4-5 Tage in der Stadt rumgelaufen und habe durchweg Podcasts gehört, und zwar Domian. Die Älteren kennen ihn vielleicht noch. Der,
Beziehungs- und Coach.
Fetisch-Podcaster, Coach, also einfach ein bisschen auch wie heute jetzt Beziehungspodcasts sind, hat er damals viele, viele Jahre als tolle Radiosendung nachts auf dem WDR und 1 Live gemacht. Und Leute haben angerufen und ihre Ängste geteilt. Ne? Also ich wette auch, dass da auch allein sein ein Thema war und so weiter. Und habe mir diese ganzen absurden und tiefgründigen, seltsamen Fetische, schiefe Lebensläufe und alles das angehört und fühlte mich so nicht einsam und so. Das passte irgendwie so gut und das war eine ganz tolle Reise irgendwie. Also Das ist aber auch ein Konzept, was ich durchweg oder viel nutze, dass ich immer jemanden habe, der zu mir spricht. Mhm. So richtig allein sein, Stille ertragen, nochmal so ein Aspekt. Ja, wiederum stimmt, kann ich nicht gut. Würde aber auch sagen, vielleicht muss man das auch nicht unbedingt. Ne? Das ja, ist wieder man so. Muss nicht alles können. Man muss nicht alles können. Das ist dann wieder so ein Ding, wenn du schon allein bist, musst du auch Stille aushalten. Ja, gut, mhm. Weiß ich nicht. Ja, das ist eine Typfrage, glaube ich. Mhm. Der eine oder die andere mag vielleicht dann einfach Stille oder sollte sich damit befassen. Ich finde es toll, wenn Podcasts zu mir sprechen, das sind halt irgendwie Freunde, die auch so ein bisschen mitfahren. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass das dritte Mal, wo ich sehr überlegt habe, war, als ich dann die erste Reise allein mit einem Auto geplant habe in Spanien für 10 Tage, 2 Wochen, wo ich mich fragte, kannst du das wirklich bringen? Kannst du da alleine rumfahren? Mhm. Und das haben mir auch viele andere gespiegelt, dass sie das niemals machen würden oder ganz große Scheu davor haben, sich da alleine mit einem Leihwagen zu bewegen. Und ich habe es dann gemacht und also ich hatte irgendwie Sorge, dass es langweilig ist oder dass ich irgendwie total, was ist das, die Sorge, vereinsame, verkümmere. Und aber auch da habe ich einfach Podcasts angemacht und das war überhaupt kein Thema. Ganz im Gegenteil habe ich halt gemerkt, dass es halt einfach, ich habe eigentlich bei all diesen Alleinreisen gemerkt, das ist super, weil ich mein eigenes Tempo habe und ich kann halt auch, ich weiß noch einen Moment auf dieser ersten Reise allein, ich bin durch einen Ort gefahren, dachte mir, oh, der ist ja ganz spannend. Ich kehre mal um und fahre durch den Ort oder gucke mir den Ort an. Bin den Ort eingefahren, gedacht, ach nee, das ist doch langweilig. Habe wieder umgekehrt und ich glaube noch 3 Mal umgekehrt, bis ich dann nicht entschieden habe, ob ich diesen Ort angucke oder nicht. Voll bekloppt, könnte man sagen, aber muss ich mir selber ja nicht, mich nicht für rechtfertigen. Ne? Du kannst einfach machen, was du willst. Und diese ganzen Dinge waren immer gut zu mir. Das hat immer geholfen.
Kann ich dich da fragen, weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich mir denke, ich mache was alleine, dann ist es quasi die kleine, schlechtere Schwester von was mit wem anderen machen. Und du machst aber auch sehr stark, dass es Qualitäten hat, die es nicht hat mit anderen. Was wären da für dich die wichtigsten Sachen, wo du sagst, das ist besser als jetzt mit anderen? Und wo würdest du sagen, mit anderen ist besser als allein sein?
Genau, also es ist auf jeden Fall nicht per se besser.
Ja.
Es ist halt anders. Und ich bin, vielleicht nimmt man das schon mal ein bisschen mehr, das reine Konzept, ich bin mit einer anderen Person unterwegs, nämlich mit mir selber. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch und wiederum auch zu selbstbezogen, aber ich habe da eine Person, die hat auch teilweise vorher für mich Dinge geplant, die mich interessieren. Und ich finde, auf einer Reise, wo ich allein bin, kann ich 100% meinen Scheiß machen. Und ich habe immer das Gefühl, selbst bei den tollsten Reisebegleitungen, ich habe tolle Menschen dabei gehabt und habe sie noch dabei. Du gehörst ja auch dazu, dass ich das trotzdem. Einerseits muss ich erklären, was ich gerne machen möchte. So, warum fahren wir jetzt zum Lego-Haus? Ist ja an sich nicht schlimm, aber ich habe das Gefühl, ich muss es erklären, beziehungsweise vielleicht sogar fast verteidigen.
Ja.
Weil es einfach, glaube ich, so ist, wenn du zusammen wegfährst, ist das nicht so automatisch, weil Zeit ist beschränkt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt das und das und das und eine Person sagt, wir machen jetzt das und das und das. Mhm. Und am Ende hast du irgendwie 5 Sachen zu viel und es fehlt dir Zeit und du musst dann irgendwie priorisieren, was wir machen. Und dann hast du ja schon irgendwie eine Art von Bewertung da drin. Mhm. Also ich fühle meine Ideen und Konzepte bewertet oder gleichzeitig möchte ich meine Ideen und Konzepte bewerben. Und habe auch das Gefühl, das spielt leider mit rein. Meine Interessen sind halt eigen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich interessiere mich sehr für Architektur und für urbanes Zeug und manchmal auch einfach für Dinge, die ich gar nicht erklären kann. So, und aber vielleicht ist das auch vielen, geht es auch vielen so. Ich habe dann aber irgendwie für mich gedacht, okay, dann mache ich halt einfach Reisen mit mir. Da muss ich genau das nicht erklären, beziehungsweise ich kann auch sehr spontan sein. Das ist halt noch so ein Punkt. Ich kann einfach an jeder Kreuzung anders abbiegen, als ich es ursprünglich geplant habe. Ich entsinne mich eine Reise, da war ich mit einer sehr guten Freundin unterwegs, dass ich gesagt habe, ich würde da vorne, lass uns doch da hinten hingehen. Und sie so, warum denn? Ich so, weiß ich nicht, ich würde da gerne hingehen. Erklär doch mal, warum willst du da so hin? Ich so, ich kann das nicht erklären. es sieht da einfach irgendwie interessanter aus, das Licht, ich weiß nicht. Und sie hat aber auch nicht so, lass uns links gehen, sondern sie wollte nur wissen, warum ich rechts gehen möchte. Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, also ich brauche auch Momente, wo ich einfach niemandem erklären möchte und muss, was ich gerade tue, egal wie bekloppt es ist. Und wenn man dann auch anfängt, Geräusche aufzunehmen, und ich hatte es auf der Reise, die wir auch zusammen angefangen haben, ich bin dann irgendwie auch mal hingefallen, habe mir Sachen aufgerissen und fing an zu bluten und wurde von einer Museumsfrau darauf angesprochen. Das war alles super awkward, aber ich habe das halt gemacht, ein cooles Geräusch aufzunehmen. Ich fand es okay. Also es ist ein ganz anderer Modus. Und ich habe ja auch dann gemerkt, das war auch ein bisschen so ein Corona-Ding, glaube ich, dass ich extrem viele Reisen allein gemacht habe, alle Reisen allein gemacht habe. Es sind noch ein paar Leute irgendwie nicht mehr, standen nicht mehr zur Verfügung, die ich früher gern mitgenommen habe. Oder die haben teilweise auch angefangen, mehr allein zu reisen. Motorradreisen ist auch ganz interessant. Und ich hätte auch gern diese andere Art des Reisens mit einer Person wieder dabei, weil die Reflexion natürlich wundervoll und schön ist und auch die Reiseideen einer anderen Person total bereichernd sein können. Das kann man sagen, ja, man kann das ja irgendwie auch kombinieren und dann ist man mal einen Tag allein unterwegs. Aber ich muss weiterhin sagen und will auch weiterhin sagen, für mich ist das wichtig, auch bewusst Reisen mit mir allein zu machen und dann mal eine Woche unterwegs zu sein. Aber eben nicht nur, beides nicht nur. Und das ist, glaube ich, das, wo ich gerade stehe und denke, dass auch beide Reisekonzepte sich weiterentwickeln. Es gibt bestimmt noch weitere Aspekte, aber das, also auch welche Hotels man wählt und ob man jetzt, wie man essen geht, aber das spiegelt das von eben nochmal.
Das ist ja jetzt auch nicht nur auf Reisen beschränkt, sondern es ist ja auch, wenn man eben einfach einen Abend alleine verbringt oder also wenn das jetzt Leute ausprobieren wollen, dann kann man auch in ein Restaurant gehen oder das essen, was man will oder so essen, wie man will, ohne sich jetzt dem anderen erklären zu müssen sozusagen.
Oder auch nicht in ein Restaurant gehen. Ja, ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann gehst du ständig ins Restaurant, manchmal habe ich dann so an, also das ist schön, ne? Also, ich denke dann manchmal nicht einmal, weißt du, jetzt gehst du in den Supermarkt und kaufst dir einfach eine Tüte Chips.
Ja, genau. Und du musst nicht so, das ist jetzt aber nicht besonders urlaubsmäßig.
Das ist dann vielleicht, bist du mit einer Partnerin unterwegs, das ist jetzt nicht so romantisch. Bist du mit einem Freund unterwegs, das wird irgendwie, musst du es wieder erklären. Ne? Also das ist dann nochmal so ein weiteres Beispiel dafür. Und nichts davon ist gut oder schlecht oder schlimm, es ist einfach nur andere Akzentuierung von den eigenen Interessen. Und ich glaube, ich habe da einfach so viele verschiedene Interessen, dass es einfach alles seinen Raum irgendwie, glaube ich, haben kann. Aber da mag es verschiedene Menschen geben. Wie ist das bei dir?
Ja, also mir fällt jetzt nur auf, wie du gesprochen hast, dass mein einer Partner, der Zen-Meister, der ist bisher nur alleine auf Urlaub gefahren. Der ist noch nie mit einer Freundin auf Urlaub gefahren. So richtig.
Auch spannend,
also, schon so ein paar Tage oder so, aber jetzt nicht so richtig. Und wir haben da dieses Mal, wo wir gemeinsam auf Urlaub waren, drüber gesprochen, weil ich eben wissen wollte, wie hat er das denn vorher gemacht? Er meinte eben, er war noch nie mit anderen, sondern immer alleine eben auch. Weiß ich nicht, Australien, USA, Vietnam, also wirklich weit entfernte Reisen auch. Und mir war noch nie so bewusst, dass ich eigentlich immer vorausgesetzt habe, dass der einfach mit mir reisen kann. Also ich habe quasi vorausgesetzt, die Fähigkeit zusammenzureisen. Und ich könnte aber gar nicht alleine reisen. Also es ist ja was man lernen muss. Und ich glaube, das fällt mir jetzt erst auf, dass man da auch das Verständnis füreinander haben sollte und nicht zu denken, okay, das kann man doch oder das kann man doch. Man kann doch allein sein, man kann doch nicht alleine sein sozusagen. Und für den war das auch ganz schwierig zu lernen, sich eben auf eine andere Person einzulassen und eben zu sagen, wenn jemand jetzt was machen will, müssen wir ein bisschen Kompromisse finden sozusagen.
Ja, ja.
Weil der eben nur die Vorteile des Alleinreisens quasi hatte bisher.
Ja, Alleinreisen ist kompromisslos, ne? Und das ist wieder so ein belegtes Wort. Kompromisslos klingt rücksichtslos, aber ich meine, wenn ich alleinreise, muss ich nicht Rücksicht nehmen.
Ja.
Und die Kompromisse zu finden, ist ja auch schön.
Ja.
Wiederum positiv. Und Kompromisse ist auch blöd auf Reisen, ist es dann einfach eine Mischung von Ideen und von Themen, die dann am Ende nicht Kompromisse sind, sondern einfach ein anderes Bouquet an Dingen, die man so macht. Ne? Das muss halt nur so grundsätzlich passen. Niemand, der den ganzen Tag am Strand liegen will, das habe ich tatsächlich auch auf meinen ersten Reisen erlebt. Vielleicht die Geschichte noch kurz, da war ich mit Freunden zum ersten Mal in der Türkei. Da war ich, glaube ich, 18. Und das war meine erste Flugreise, meine erste Weit-Weg-Reise. Ich meine, glaube, ich war vorher schon mal in UK, aber es ist richtig so andere Kultur, anderes Land und krass. Und dann hatten wir 2 Wochen ein Hotel direkt am Strand. So richtig dicht dran. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe gesagt, lass uns doch mal irgendwie, ich würde gern, vielleicht ist da noch was hinter der Stadt oder da sind Berge und so. Und ich hatte es aber nicht richtig vokalisieren können. Und am letzten Tag haben wir eine Flasche Wein gekauft und sind auf so einen kleinen Hügelberg, der direkt hinterm Hotel war, draufgegangen, haben auf die Stadt runtergeguckt und ich war so, oh, ist das wundervoll, wie geil. Und habe da gemerkt, dass es halt mehr gibt als Strand. Das hatte ich irgendwie schon unbewusst gespürt, aber da war halt der Kompromiss nicht gut und ich hatte nicht die Kraft oder in dem Fall tatsächlich nicht den Mut, einfach mal in den Bus zu steigen und irgendwo hinzufahren.
Ja, genau. Ich finde, es hat halt schon wirklich auch viel mit Mut zu tun. Also ich hatte das jetzt auch in dem letzten Urlaub, den ich eben mit dem Zen-Meister zusammen gemacht habe, jetzt im Sommer, wo ich dann zum Beispiel, ich wollte auf eine bestimmte Insel und das war aber nicht möglich, von dem Ort, wo wir waren, dorthin zu fahren, außer mit so einer quasi Reisegruppe, was ich eigentlich normalerweise nicht so mag. Und er wollte aber nicht auf diese Insel und meine Alternative wäre gewesen, ich müsste quasi 5 Stunden mit einer Gruppe, also und ich nehme an, diese Gruppe wären halt nicht allein reisende Menschen gewesen, auf einem Schiff sein, gemeinsam Mittagessen, trinken, bla bla bla, bis ich auf diese Insel komme und dann das Ganze wieder 5 Stunden zurück. Und das hat mich dann so abgeschreckt, also ich war zu feige dafür, das zu machen, weil ich mir dachte, boah nein, die finden das dann komisch, das sind sicher Familien und Paare und dann muss man so gemeinsam essen, dann werde ich zu irgendeinem Tisch dazugesetzt, weißt du, so als die alleinreisende komische Person. Und das habe ich mich dann nicht getraut zu machen, das hat mich total geärgert, weil ich wollte so gern diese Insel sehen und dann hat mich meine Angst vor dem Alleinreisen oder Alleinsein auf Reisen davon abgehalten, das zu machen, das hat mich total geärgert.
Interessant, also ich habe jetzt auch in den letzten Monaten, Jahren oft von Freunden und Freundinnen gehört, die jetzt mitbekommen haben, dass ich alleine reise, dass ich dir das immer erklären soll, wie das geht, aber die hatten immer Angst davor, allein sein auf Reisen und allein im Auto zu sitzen und allein Dinge zu lösen. Und du hattest aber Angst davor, allein in der Gruppe zu sein, weil das wieder komisisch ist. Die eigentliche Logistik oder sowas wäre wahrscheinlich kein Problem.
Das wäre gar nicht das Problem gewesen. Ja, genau. Ich habe dann sogar eben versucht, das Ganze individual zu machen, wo ich irgendwie mit 15 Bussen rumfahren müsste. Das hat halt nicht geklappt, aber da wäre ich mir viel sicherer gewesen.
Aber hast du es jetzt eigentlich gemacht?
Nein, ich habe es dann nicht gemacht.
Nee, schade.
Ja, also, ja, voll. Ja, ja. Ja, richtig schade.
Ja, weiß nicht, wir machen mal weiter.
Genau, ich meine, du hattest ja, wir haben ja gesprochen über Strategien, hast du noch andere Strategien, wie man so allein sein lernen kann?
Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, also in der Vorbereitung, aber das einiges haben wir schon gesagt. Also wenn alleine reisen schwierig ist, sich immer irgendwie Unterhaltung besorgen. Podcasts sind doch für mich gut, aber nicht jeder Mensch ist Podcast-Mensch. Was vielleicht nochmal ganz interessant ist, hier die Challenges, die man sich stellen soll. Die auch andere nicht unbedingt verstehen. Ne? Das kann man in der eigenen Stadt beginnen. Zum Beispiel einfach einen Tag alleine in der eigenen Stadt machen. Größere Stadt geht besser. Orte aufsuchen, die auch unbekannt sind. Wir hatten, glaube ich, mal über das Konzept gesprochen. Das geht in größeren Städten ein bisschen besser, sich irgendwie Orte zu losen mit irgendwie Geokoordinaten. Mhm. Oder kannst ja auch blind auf eine Karte zeigen. Also, da fahre ich jetzt hin. Vollkommen egal, was da ist. Ich mache das. Ich gucke mich um, was mich interessiert. Vielleicht finde ich einen Café, vielleicht finde ich eine Sehenswürdigkeit. Und nutze diese Zeit mit mir allein. Das ist so eine Challenge, die man, also weiß nicht, bei mir sind es halt viele, viele Geo-Themen. Es kann ja auch, es mag andere Dinge geben, wie irgendwelche Kurse besuchen, tanzen lernen, das habe ich jetzt nicht so drin, dann können wir gleich noch gucken. Was ich auch manchmal gemacht habe, sich zu ganz speziellen Veranstaltungen anmelden, die erstmal irgendwie auch so irgendwie komisch oder vielleicht sogar langweilig klingen. Ich habe jetzt mal zufällig gesehen vor ein paar Wochen, da wird ein Film gezeigt über Schlesien bei uns im Kino. Kostenlos freier Eintritt und ich bin in den nächsten Regionen so mehr oder weniger unterwegs und meine Oma kommt von da. Ich sage, okay, gehst du da mal hin? Ich war der Jüngste. Ne? Also es waren natürlich nur Menschen 60, 70 plus, aber es war extrem interessant, diesen Film zu sehen. Der war auch schon 20 Jahre alt, irgendein Dokumentarfilm und da nochmal ein neues Thema zu erschließen und natürlich erstmal allein zu sein, aber vielleicht kommt man auch ins Gespräch. Also muss nicht zwingend immer Theater und Kino sein, sondern du kannst einfach gucken, irgendwelche Ausstellungen oder Führungen und das mal zu machen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Challenge ist, aber für manche kann es eine sein.
Ja. Ne? Ich fand es bei mir auch, als ich das begonnen habe, total hilfreich, mir mal aufzuschreiben, was kann ich eigentlich schon alleine machen. Mhm. Also wie gesagt, ich starte wirklich von einem sehr, sehr niedrigen Level. Hm. Aber ich dachte mir am Anfang so, ich kann einfach nichts alleine. Und dann habe ich mir mal aufgeschrieben, was mache ich aber eigentlich jetzt schon alleine? Und das können so Sachen sein wie, also wirklich basic einkaufen gehen. Ich brauche jetzt niemanden, der mir die Hand hält beim Einkaufen gehen, ne, wenn ich zum Rewe gehe. Oder laufen. Wenn ich sozusagen laufe draußen im Park, kann ich das auch alleine. Bahn fahren kann ich alleine. Wenn ich auf Geschäftsreisen bin, kann ich total gut alleine sein. Aber da habe ich natürlich auch diesen Zweck sozusagen. Da bin ich ja aufgrund eines Zwecks dort. Und wenn man sich das mal so aufschreibt, wo fühlt man sich eigentlich wohl alleine, also hat es mir dann geholfen, auch zu merken, okay, ich brauche halt quasi eine Tätigkeit, die für mich sozusagen zweckhaft, sinnstiftend ist, irgendwie, die das Ganze anleitet, weil sonst komme ich mir so vor, als dürfte ich mir diese Zeit für mich gar nicht nehmen. Und vielleicht ist das bei anderen Leuten auch so, gerade weil wir ja sehr darauf getrimmt sind, immer irgendwie was Produktives zu machen. Und dann kann man ja auch mal so einsteigen und sagen, okay, ich mache da jetzt was, zum Beispiel eben, ich schaue meinen Film an, wo ich was lerne. So, das ist ja was sozusagen, das ist ja auch nicht so völlig umsonst. Stimmt. Oder man liegt da nicht ganz am Strand und macht halt eben gar nichts, sondern tastet sich so ran.
Besser anderen erklären, ne? Aber ja, genau, man darf sich auch Challenges stellen, die man anderen nicht erklären kann. Also ich hatte jetzt eine Challenge an Corona, jedes Wochenende eine Straße zu finden, die ich noch nicht kenne. Und diese Stadt ist jetzt nicht so groß. Und ich habe die ganze Zeit Straßen gefunden, die ich nicht kenne. Und das war ganz cool. Mhm. Aber das ist halt meins, also ja so ein Geo-Ding. Ne? Ja. Ich habe ja auch noch stehen Überraschungsdinge oder Überraschungsreisen, wieder bei Reisen, aber vielleicht kann man es mal etwas aufmachen, sich selbst irgendwie überraschen und Konzepte machen, indem man zum Beispiel spontan was plant. Also nach dem Motto, ich halte mir vielleicht diesen Abend frei und gucke einfach Abend vorher oder vielleicht auch erst an dem Abend, was gibt es? Und ich mache einfach das Interessanteste, auch wenn das vielleicht trotzdem langweilig klingt. Was weiß ich, ein Orgelkonzert oder vielleicht gibt es ja doch irgendwie einen Kurs. Ne? Aber ich suche mir alles raus und sortiere das und da gehe ich halt hin. Ja. Ne? Und was immer es auch macht, kann auch blöd sein. Wenn man es fünfmal macht, ist bestimmt was Tolles dabei. So eine Überraschungs-Challenge kann man sich ja auch bauen.
Ja, genau. Und ich finde, es ist auch ganz normal, wenn es einem beim ersten Mal vielleicht nicht immer nur hundertprozentig gefällt, weil alles, was neu ist, ist manchmal auch unangenehm. Das heißt, einfach auch nochmal ausprobieren und nicht sagen, ah ja, okay, das mag ich nicht. Und das finde ich eben auch bei der Beziehung zu sich selber, man muss sich ja nicht hundertprozentig lieben, um mit sich alleine zu sein. Ja. Man kann sich ja auch denken, boah, weiß ich nicht, mit mir alleine wandern ist irgendwie langweilig. Also, weißt du, aber mit mir alleine, weiß ich nicht, ins Kino gehen ist mega. Ja. Also man muss ja auch nicht alles mit sich machen können, so wie man nicht alles mit einer anderen Person machen kann. Das sagen wir ja auch immer hier.
Ich habe noch eine Geschichte zu diesem Überraschungsding, vielleicht ganz witzig. Silvester, das ist wieder so ein Ding, wo man eigentlich nicht alleine ist und nicht alleine sein soll. Wieder ganz stark gesellschaftlich vorgeprägt. Und ich hatte, ich glaube, es ist auch schon 10 Jahre her, dass keine Einladung zu irgendeinem Silvesterfest. Mhm. Und eigentlich war ich auch ganz glücklich. Mhm. Aber ich hatte nicht so richtig ein Konzept, was ich stattdessen mache. Inzwischen weiß ich, man kann sich auch einfach schlafen legen. Aber gut. Und dann hatte eine Freundin gesagt, hey, hier, da, coole Party von irgendwie meiner besten Freundin und deren Familie. Ich bin zwar nicht da, aber du kannst da hin. Ich so, okay. Naja gut, mache ich das mal. Und wurde ich also ich wurde Party verkuppelt, also an diese Party vermittelt. Mhm. Nicht an der Person, aber an diese Party vermittelt. Und dann hing ich auf dieser Party rum. Die waren auch alle super lieb. Die kannten sich auch alle. Ich kannte wirklich keinen, niemand.
Aber wie haben die das aufgenommen?
Den wurde, habe ich vorher gesagt, hier, der Christian, der ist einsam. Ja. Oder der hat so Silvester irgendwie keiner eingeladen. Das kann doch nicht sein. Ja. Ihr seid doch immer so eine herzliche, offene Bande. Könnt ihr den nicht aufnehmen? Und ich hatte schon das Gefühl, die haben so eine Mitleidsnummer, da irgendwie mit, das Gefühl, die haben so eine Mitleidsgeschichte da gehabt und wurden vorher so geprimed, dass sie mich irgendwie da so aufpäppeln und aufmuntern sollen. Also im Prinzip dachten die, glaube ich, dass ich traurig bin, weil ich kein Silvester habe. Aber eigentlich war ich das gar nicht. Ich war dann eigentlich eher traurig, dass ich auf dieser komischen Party abhängen muss, mit eigentlich netten Menschen, also wirklich alle cool und super lieb, aber ich fühlte mich komplett am falschen Ort. Mhm. Ich saß einfach in der Ecke und dachte, was soll ich denn hier? Und
warum mache ich das?
Ich kam auch nicht, glaube ich, weg, weil das war auf dem Dorf und mit, oh, es war ganz schlimm. Und es war so schlimm, dass ich im Jahr danach dann gesagt habe, nee, sorry, jetzt, nee. Und dann war ich wieder ein bisschen verzweifelt, weil ich immer noch keine genaue Idee hatte, was ich jetzt mache, auch nicht einfach im Bett liegen und schlafen. Und da habe ich dann einfach am Tag vorher habe ich eingegeben, Booking.com, komplett Niederlande. Und dann habe ich mir einfach die bestbewerteten Unterkünfte rausgesucht und dann nach denen geguckt, die ich bezahlen kann und wo ein Bahnhof ist und die ich auch zeitlich sinnvoll erreichen kann. Und dadurch sind dann einfach unendlich viele Türen aufgegangen, weil ich dann ein paar Jahre für mich so als Ritual gemacht habe. Ich fahre dann zu diesem Überraschungsort, den ich einen Tag vorher nicht kenne, der ganz nett ist, weil eigentlich so ist, es wird immer kurzfristig noch irgendwas frei. Nicht so, dass die, also klar sind die tollsten Sachen, wenn man gezielt irgendwas haben will, ist es ausgebucht. Aber wenn du einfach sagst, gib mir ein ganzes Land und eine ganze Region, da ist bestimmt noch was frei, ja, dann hast du immer irgendwie eine schicke Sache. Und am zweiten Tag bin ich dann irgendwie immer zur nächstgrößeren Stadt gefahren, habe mir die angeguckt. Was auch ein bisschen absurd ist, am Neujahrstag guckt man sich keine Städte an. Und gerade deswegen waren die halt total leer und in einer ganz besonderen Atmosphäre. Und das hat sich zu einem, für lange Jahre zu einem Ritual entwickelt. Jetzt mache ich jetzt nicht mehr so richtig oder nur noch nicht mehr jedes Jahr, was aber ganz zauberhaft gewesen ist. Ne? Mhm. Und das war so, weil ich mich selbst zu irgendwas geschubst habe, aus einer Not heraus, aus einer gewissen Panik heraus, etwas zu machen, was überhaupt nicht üblich ist.
Da, also das finde ich total schön. Da hätte ich so die Angst, dass dann die Leute bei den Hotels, wo ich einchecke, mich bewerten. Aha. Sich so denken, was, die ist ja da jetzt alleine zu Silvester? Deswegen, aber man könnte es ja auch mit so Self-Check-In oder so solchen Sachen machen, wo man mit niemandem interagieren muss.
Interessant, habe ich gar nicht das Problem, glaube ich, gehabt. Weiß ich nicht. Weil das ist ja alles relevant, ne? Und das ist interessant, das hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Also.
Aber das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ich hatte irgendwann mal eine Freundin, die war zu Silvester krank, also so richtig krank, dass sie gar nichts machen konnte. Und als die mir das erzählt hat, war ich so neidisch, weil ich mir dachte, boah, die kann zu Silvester einfach alleine, aber legitimiert alleine sozusagen, weil sie eben so krank war, ihr Leben chillen da. Also und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich wirklich absurd, dass ich mir das nicht zugestehe, ohne eine Ausrede dafür zu haben. Deswegen finde ich das super, das wirklich auch zu zelebrieren. Oder auch vielleicht nicht zu zelebrieren, zu sagen, ich bin einfach heute allein zu Hause und fahre gar nirgends wohin.
Ja, auch das, genau, habe ich dann inzwischen auch ein paar Mal gemacht. Oder letztes Jahr war ich dann einfach vor Silvester an einem Überraschungsort, wenn man so will, und war dann einfach zu Silvester einfach mal zu Hause, weil ich dann gemerkt habe, eigentlich ist es ein bisschen doof, an Silvester sind die Züge immer voll und dann sind die Läden zu. Ach, eigentlich ist das auch kein Gewinn, kannst du ein paar Tage vorher machen. Ne? Naja, gut, jetzt haben wir sehr viel mal Reisen-Themen, reicht vielleicht damit mal.
Ich finde aber trotzdem, also mir hilft das total, eben auch mich mit anderen Leuten darüber auszutauschen und auch zu sehen, dass ganz normale Menschen sehr viel alleine machen. Also ich hatte, glaube ich, nämlich schon auch so diese Vorurteile, so, ja, man macht das ja nicht alleine, ich sehe das auf deiner Liste, du hast auch sowas wie in die Sauna gehen oder sowas oder auf Konzerte gehen. Und ich dachte immer, ja, kein normaler Mensch macht das alleine, wenn er die Wahl hat. Und seit ich mich aber mehr damit beschäftige und auch mit Menschen austausche, sagen mir alle, eben auch Leute, und das ist jetzt blöd zu sagen auch, aber Leute, die sehr viele Freunde haben und die sehr gut sozial eingebunden sind, dass sie einfach viele Sachen auch alleine machen. Das ist kein Zeichen von Deprivation ist oder sozusagen, weißt du, Nachteil, dass man niemand anderen hat, sondern dass es auch eine sehr bewusste Entscheidung sein kann.
Ich glaube, wenn man genau hinguckt, sieht man da auch die Menschen, die sind natürlich jetzt nicht so im Zentrum, die reden auch nicht laut, die sind einfach da und oft genießen sie gerade im Wellnessbereich. Gut, mittelalter Mann alleine Sauna ist immer so ein bisschen schwieriger leider, aber das kann man ja auch durch gutes Verhalten auch anders haben. Ja. Also das ist schon auch da, aber natürlich ist es nicht die Mehrheit. Aber ich glaube, viele würden das gerne machen und ich weiß gar nicht, das macht man nicht alleine. Ding ist irgendwie schade, ne? Warum eigentlich?
Eine kurze Sauna-Anekdote. Ich war vor einiger Zeit ich glaube, es waren die Niederlande, und war auch alleine dann in einer Sauna. Also ich habe auf meinen Partner gewartet, der dann kam, und ich bin ja quasi als Deutsch-Österreicherin gewöhnt, dass man halt nichts trägt in der Sauna. Aber in den Niederlanden dürfen die Leute nicht nackt sein, oder ist es nicht normal, dass sie quasi nackt in die Sauna gehen. Und ich war quasi alleine nackt in dieser Sauna und dann ist eine Gruppe von so Mitzwanziger Männern gekommen, natürlich alle mit Badehosen. Und ich saß da alleine in dieser Sauna und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist so unangenehm, ich möchte am liebsten im Boden versinken. Und da, also ja, aber das hatte das Nacktsein und Sauna und Gegengeschlechtlichkeit, glaube ich, nochmal impliziert.
Ich habe ja noch stehen, generell die Komfortzone verlassen oder bestreiten, das kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Und wirklich nur ein bisschen, aber sich schon auch schubsen, das kann man sich ja auch im Kalender schreiben und dann, weiß ich nicht, was bestimmt auch Beispiele ist, muss ja nicht immer das Reiseding sein, wo wirklich ein bisschen Schiss dabei ist und sagen, komm, ich zwinge mich jetzt selber, indem ich jetzt buche, was auch immer, Massage vielleicht, kann ich auch für jemanden verlassen der Komfortzone sein oder na, wir haben ja auch die ganzen Workshops hier gehabt, da gibt es ja auch viele Geschichten, kann ja auch was einfach hier, die ganzen Sachen, die wir bei irgendwie anders hatten, Heldenreise oder was Kleineres mit seinen, was gibt es da, der Schatten, wo man mit seinen Problemen konfrontiert wird, das ist natürlich schon krass, verlassen der Komfortzone, klar, aber sowas einfach mal buchen und dann ist das ja auch, also für mich war es immer eine Selbstverpflichtung und irgendwie, ich bin immer so jemand, wenn ich was sehe, ja, das ist ja spannend, dann ich mache quasi die Augen zu und drücke auf buchen, also ich mache das jetzt nicht tatsächlich, aber so und dann einfach weglaufen und Wochen später feststellen, okay, jetzt musst du es machen. Puh, oh shit, aber ich mache es jetzt auch, weil du hast das ja, dein früheres Ich wollte es so, du musst das jetzt tun. Ne?
Ja. Ich hätte nochmal zwei Fragen, um den Bogen auch vielleicht nochmal zu den Beziehungen zu spannen und zu No Mono. Glaubst du einerseits, das war nämlich für mich eine Motivation, meine Hauptmotivation, allein sein zu lernen, war, weil ich eine bessere Beziehungspartnerin sein wollte. Also glaubst du, allein sein können macht Beziehungen besser und Zweite Frage, glaubst du, allein sein können macht vor allem nicht monogame Beziehungen? Also hat eine besondere Rolle in nicht monogamen Beziehungen oder ist egal?
Puh, also ich würde ganz konkret sagen, dass allein sein können jede Beziehung besser macht. Ich habe irgendwo mal, weiß ich nicht, ich hatte vor vielen, vielen Jahren so mit dem Thema Borderline-Beziehung zu einer Person, die entsprechend so in der, weiß ich nicht, Klassifikation irgendwie drin war und das diagnostiziert bekommen hat, immer ganz oft gelesen, man muss sich selber lieben können, um andere Menschen lieben zu können. Ja, und interessant, ich hätte jetzt gesagt, naja, nicht so allein sein können, ist sich ja auch selber mehr das Lieben weg, aber mögen können. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil also das eine, was mir da einfällt, ist, wenn ich mit mir allein sein kann, habe ich auch nicht Angst, verlassen zu werden. Und das macht, glaube ich, eine Beziehung einfacher, wenn es die nicht so stark gibt, oder?
Ja,
das würde ich auch sagen. Also das ist sicherlich ein Aspekt, den man da benennen kann. Und
also ich habe jetzt nur vorhin Bullshit gesagt, mit dem man muss sich selbst lieben können, um andere zu lieben. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, fast niemand liebt sich unbedingt so allumfassend.
Ja.
Und das kann nicht die Voraussetzung sein, um in eine Beziehung zu treten sozusagen. Aber ich glaube schon, dass wenn man, aber ich glaube auch nicht, dass Alleinsein und sich selbst lieben unbedingt ganz viel zusammenhängt. Aber ich würde dir voll recht geben zu sagen, dann hat man weniger Angst vor dem Verlassenwerden, weil man ja immer noch sich selbst hat.
Ja, und das andere Ding ist, ich glaube, es ist einfach gut, allein sein können. Und wenn beide Partnerinnen und Partner das können, dieses, ich glaube, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat und viele werden sich das nicht eingestehen oder haben einfach Angst davor und würden es trotzdem gut finden. Und wenn das beide auch wissen, dass sie das brauchen und machen können, ist das, glaube ich, eine sehr gesunde Sache.
Mhm.
Und angenommen, beide können das gar nicht, hätten aber das Bedürfnis, die Erfahrung habe ich nicht gemacht, aber das fühlt sich schwierig an, weiß ich nicht. Für mich fühlt es schwierig an. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Mhm.
Weil es ist immer, ist das vielleicht ein Aspekt, gesünder zu sein, das zu können? Oder nicht?
Ich weiß es eben nicht. Ich hatte ja noch nie wirklich Beziehungen, wo ich allein sein konnte. Deswegen habe ich den Vergleich nicht. Meine Partner konnten immer sehr gut alleine sein, habe ich das Gefühl.
Das war auch interessant. Aber wie hat das dann funktioniert, wenn die allein sein konnten und du nicht? Okay.
Ja, das war immer ein Problem. Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt ein bisschen ein Running Gag zwischen dem Radfahrer und mir, aber der hat sich halt auch immer in unserer Beziehung sozusagen Räume geschaffen, wo er alleine sein konnte, was ja gesund ist eigentlich.
Ja.
Und ich fand das aber, ich habe das immer ganz stark als Ablehnung gesehen und ich kann mich erinnern, dass er einmal, sind wir am Sofa zusammengelegen und er hat sich quasi Kopfhörer in die Ohren getan, um irgendwie Musik oder weiß ich nicht, YouTube-Videos anzuschauen. Und ich war so pisst, weil ich mir dachte, der kann doch jetzt wohl sich nicht da abkapseln von mir.
Ja.
Was soll das denn? Also so, das fand ich wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und mittlerweile denke ich, dass das natürlich also völlig absurd von mir war, diese Reaktion. Aber ich habe schon diese, wenn mein Partner allein sein will, sehe ich das als Ablehnung meiner Person. Weil dann ist ja wohl allein sein ist besser dann als mit mir sein. Und das ist ja schon blöd.
Gerade noch gedacht, vielleicht ist das auch wirklich wieder so eine Vier-Quadranten-Geschichte. Wenn zwei Personen nicht allein sein können oder wollen oder brauchen, kann es ja sein, genau, dann ist es sicherlich gut. Ich hätte jetzt immer noch gedacht, wahrscheinlich ist das trotzdem irgendwie was die vielleicht mal lernen sollten, aber das ist natürlich mein Blickwinkel, streichen wir das. Oder schieben wir das kurz beiseite. Wenn es jetzt so ungleich verteilt ist, so offensichtlich relativ ungleich verteilt ist über dir, dann ist das, glaube ich, nicht so gut.
Ja.
Und da würde ich schon sagen, da plädiere ich dafür, dass einfach das beide können, weil das ist sicherlich die safeste Methode und vielleicht führt das noch zum, mehr oder weniger, zumindest ein Punkt, den ich noch als größeren Punkt drin habe, dass die Beziehung die zu dir selber, wenn man so will, auch, also, wie sage ich es jetzt, eigentlich jeder Mensch, der in einer Beziehung mit einer anderen Person ist, lebt nur mono, weil da immer auch eine Beziehung zu sich selber ist.
Ja.
Das ist vielleicht sehr unterschiedlich ausgeprägt, da werden das mal abgestimmt. Vorher darüber gesprochen, dass wir, also nicht alle Menschen sprechen mit sich im Kopf.
Ja.
Vielleicht ganz interessant. Kleine Fußnote, würde mich total interessieren, wenn man selten mit Freunden das mal abstimmt. Auch an unsere Hörerinnen und Hörer, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr eine Stimme im Kopf, die mit euch spricht? Und wenn ja, wie? Für mich ist das ganz stark und ich glaube, du hast das auch stark, eine Stimme im Kopf.
Ich erzähle mir vor allem die ganze Zeit Sachen.
Genau, und die ist immer da. Und ich den ist jetzt komisch, wenn ich sage, das ist auch eine Form von Beziehung, die ich übrigens nicht verlassen kann. Diese Person, es ist nicht eine andere Person, das klingt jetzt sehr schizophren, aber dieser Teil von mir ist immer da.
Ja.
Und dieser Teil von mir sollte nicht unzufrieden sein oder irgendwie verängstigt oder genervt oder auch, sollte mir auch bitte die richtigen Dinge erzählen oder soweit wie möglich natürlich. Ja,
die darf man auch nicht vernachlässigen.
Darf man auch nicht vernachlässigen. Und das ist wieder auch so eine fast schon eine Binsenweisheit aus der Psychologie, die ich immer wieder gehört habe, wie man sich halt Dinge im Kopf erzählt, so sind sie dann tendenziell auch eher. Und ich dachte mir, ja gut, klar, nicht mehr jeden Tag erzählen, die Welt ist schön, dann ist sie auch vielleicht ein bisschen schöner, aber eigentlich ist sie ja doch blöd.
Ja.
Jetzt habe ich ja damit mich viel befasst und muss sagen, naja doch, es ist was dran, weil die Stimme in meinem Kopf erzählt eben so viel, dass sie damit auch eine wichtigen Teil der Prägung, die ich so auf alles, was ich so erlebe, habe, mitbestimmt. Also es klingt irgendwie, vielleicht ist das für viele von euch ganz komisch, wenn ich das so zerteile. Es ist ja beides irgendwie ich oder es ist beides du, aber klingt das komisch, wenn ich sage, dass diese Stimme im Kopf nicht immer automatisch das sagt, was ich gut finde?
Nein.
Nee, ne? Es ist aber, genau, also es gibt da durchaus einen Diskurs, eine Ambivalenz oder verschiedene Pole. Vielleicht auch sogar mehr als zwei, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das bei manchen von euch ja auch so, dass es da vielleicht sogar mehrere Stimmen gibt oder mehrere. Kann ja sehr komplex sein. Also was im Kopf passiert, ist super komplex. Witzig ist halt, dass für mich aber diese Stimme im Kopf auch meine Stimme hat. Wie ist das bei dir?
Ja, meine Stimme hat auch meine Stimme.
Gut. Okay.
Also wenn man sie sich so anhört. Aber meine Stimme ist schon auch fies manchmal. Also sozusagen, ne, wenn ich dann irgendwie über was glücklich bin, sagt die, na, du freu dich nicht zu früh oder solche Sachen.
Aha.
Also sowas kann die schon auch sagen. Und da ist sie dann natürlich auch keine gesunde Beziehung zu mir selbst, sondern schon auch manchmal ein Arschloch.
Ja.
Aber das muss ja auch nicht immer, die muss mich ja, also die soll einen ja auch nicht immer nur bestätigen. Aber das,
genau.
Das finde ich schon auch.
Genau, und letztlich ist das ganze Alleinsein auch zum guten Teil eben die Beziehung zu dieser Stimme, Entität, Person, ich weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist, für diesen Teil deines Charakters und Wesens, ne?
Mhm, ja.
Und deswegen ist es gut, das zu lernen. Es hat mir vor kurzem jemand gesagt, du hörst die ganze Zeit Podcasts, da machst du die Stimme ja auch tot. Ich habe mal darauf geachtet, nee, die spricht doch trotzdem.
Ja.
Das geht irgendwie. Ich kann Podcasts hören und trotzdem sagt die Stimme noch Dinge und weist mich auf Sachen hin. Und also das ist nicht so, dass ich deswegen Podcasts höre, um meine eigene Stimme zu unterdrücken, würde ich jetzt sagen. Aber ich achte da noch ein bisschen mehr drauf. Das ist gerade ganz spannend zu beobachten.
Ja, ja.
Wie das so und wann sie eigentlich was sagt. Ne?
Ja, ja, ich würde das aber trotzdem nochmal gerne, ich weiß nicht, näher ausleuchten oder mehr darüber wissen, wie einen das vielleicht auch, ich sage jetzt mal, zu einem besseren Menschen macht, ganz grob gesprochen, dass man eben diese Beziehung zu sich selbst auch hat oder eine positive Beziehung zu sich selbst, weil ich schon das Gefühl habe, wir hatten das ja auch immer wieder, dass es eine, eben vielleicht eine gegenderte Sache ist, dass Männer oder Menschen, die als männlich sozialisiert worden sind, stärker oder besser allein sein können. Und du hast das ja auch vorhin gesagt, dass das was mit Selbstsüchtigkeit oder Egoismus oder vielleicht auch Narzissmus zu tun haben kann oder dass das so zugeschrieben wird.
Ja, zugeschrieben.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch für mich selber, dadurch, dass ich halt quasi eben die Person oft war, auch in Beziehungen, die nicht so gut allein sein kann, dass ich dieses Alleinsein können auch ein bisschen verbinde mit so ein bisschen asozial sein, nicht beziehungsfähig sein, sich auch das Alleinsein als Schutz- oder Abwehrmechanismus antrainiert zu haben. Und ich würde aber gerne eine positive, quasi eine beziehungsfreundliche Art auch des Alleinseins irgendwie für mich entwickeln, weil ich weiß auch, dass wir, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hast du gesagt, dass du quasi auch mit dir selber alleine glücklich bist und zufrieden bist und du kannst in Beziehungen treten, aber du musst nicht. Also in Paarbeziehungen, sagen wir jetzt mal, aber natürlich auch in Freundschaftsbeziehungen. Und das, da gibt es ja zum Beispiel auch so dieses Bild so vom Lone Wolf oder so der einsame Wolf, der ja dann quasi nicht einsam ist, aber der vielleicht einfach eben auch sich selbst über andere stellt oder halt auch nicht so stark bereit ist, in Beziehung zu gehen oder vielleicht auch nicht so stark fähig ist, in Beziehung zu gehen. Ich finde, das spielt halt immer auch in diesen Stereotypen mit und aus meiner Erfahrung, und das ist das, warum ich auch, also aus meiner Erfahrung als die andere Person eben, die nicht so gut allein sein kann, habe ich das deswegen auch immer als Kränkung empfunden, wenn andere gut allein sein konnten oder lieber allein sein wollten als mit mir und mir gedacht, ja, ihr seid ja einfach nicht beziehungsfähig und ihr seid ja egoistisch. Also so, das würde ich gerne nochmal aufrollen, weil ich glaube, es geht irgendwie vielen und vielleicht gerade auch vielen als Frauen sozialisierten Leuten so, dass die sich denken, ja, das hat ja auch was mit Beziehungsgestörtheit zu tun, um das jetzt sehr platt zu sagen. Ja.
Also natürlich jetzt eine, ich weiß gar nicht, was die Frage ist, da sind ganz, ganz viele Themen drin.
Ja.
Ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich zumindest für mich auch klar das so sehe, dass diese Beziehung zu mir selber, auch diese Stimme im Kopf und das Ding, das ist eine Beziehung, die ist schon ganz schön lange da und die wird immer bleiben.
Mhm.
Und deswegen ist sie mir wichtig. Mhm. Und deswegen ist sie auch ein Teil von mir, und das ist auch, wenn man so will, ein Teil von mir, auf den ich mich verlassen kann, klingt komisch, aber da die Person mich nicht verlassen kann, kann ich mich darauf verlassen, dass ich diese Stimme nicht loswerde.
Ja.
Also habe ich das für mich, glaube ich, im Laufe der Zeit auch durchaus positiv markiert und gesagt, hey, ist gut und diese Beziehung zu mir selber ist eine Beziehung zu mich selber, die habe ich, die pflege ich. So, die ist halt da und ich bin einfach Zeit meines Lebens fast immer Single gewesen und dadurch hat sich eben auch etabliert, dass ich nicht eine andere Person brauche, im Sinne von, ich suche jetzt danach mit aller Kraft und Macht, um durchs Leben zu kommen, weil ich ja gelernt habe, ich kann das.
Mhm.
Trotzdem ist es total schön und es war auch ja für mich ein großes Bedürfnis, in eine Partnerschaft zu kommen und auch, weil ich das so lange nicht gelebt habe, zu sehen, was sich daraus ergibt. Ne? Und aber gleichzeitig weiterhin drin, eben nicht Angst habe, verlassen zu werden, was nicht heißt, dass ich jederzeit einfach so aus einer Beziehung rausspringen will. Es ist noch im Fluss, das ganze Ding, aber ich sehe es nicht als das einzige große, wichtige Lebensziel.
Mm, yeah.
Und wahrscheinlich würden es auch viele andere das nicht so sehen, aber es ist einfach, und das ist vielleicht so ein bisschen dieser Mono-Aspekt, es sind mehrere Dinge nebeneinander. Die Beziehung zu mir selber steht neben der Beziehung zu anderen und auch manche Freundschaften sind so wichtig. Beziehungen im Leben, Podcast-Beziehungen zum Beispiel, auch wenn sie nichts Romantisches haben, sind irgendwie auch noch daneben, irgendwo mit verschiedenen Wertigkeiten. Dadurch wird es bunt und vielfältig und das soll die Beziehung nicht abwerten, aber vielleicht nicht überwerten. Ich glaube, dass das manche, ich habe das früher sehr getan. Wenn ich verliebt war, habe ich diesen Wunsch nach der Beziehung und auch das, was ich der Person als Erwartung entgegenwerfe, das ist eine totale Forderung war für Personen, weil ich einfach alles dorthin gelegt habe. Die soll alles für mich sein. Freund, Fan an meinen Themen und Projekten, immer Zeit haben und auch alle Ideen, die ich mit dieser Person habe, dann auch machen, nach dem Motto, mach doch mal Theater, mach doch mal das. Das sind alles Dinge, die ich getan habe und man ist so ein bisschen verteilt. Ist hilfreich und die eigene Beziehung ist einfach ein Mono-Baustein. So, jetzt habe ich ganz viel
durch den
Kopf und Kragen geredet, aber es ist kein einfaches Thema, aber eins, was glaube ich, das ist drin.
Ja, ich meine, wir sind natürlich da ja auch nicht die Leute, die ganz repräsentativ dafür sind, aber das heißt, da gibt es ja viele andere auch noch, andere Meinungen dazu natürlich auch noch. Aber ich denke schon, also mir ist das jetzt, so wie du das erzählt hast, auch nochmal klarer geworden, dass der Link zu Nomono ja auch wirklich der ist, dass die Beziehung zu sich selbst ist keine Abwertung der Beziehung zu anderen, genauso wie die Beziehung zu anderen keine Abwertung der Beziehung zu wieder anderen ist. Ne? Also das ist ja dieses, du verbringst lieber Zeit mit deinem, oder du liebst deinen Partner X mehr als deinen Partner Y. Nein, das sind einfach zwei unterschiedliche Menschen und genauso ist diese Beziehung zu sich selbst ein weiterer Baustein, der nicht abwertet oder nicht sagt, wenn man jetzt mit sich selber mal einen Abend verbringen will, oder eine Reise machen, heißt das nicht, dass man die nicht gerne mit seinem Partner machen will oder nicht gerne Zeit mit seinem Partner verbringt. Also das vielleicht einfach weniger hierarchisch zu sehen, sondern mehr quasi nebeneinander liegend zu sehen.
Mhm. Ja.
Und eben, wie gesagt, ich glaube, dass ich eine bessere Beziehungspartnerin bin, wenn ich auch alleine sein kann. Und ich glaube auch, dass ich eine bessere Beziehungspartnerin bin, wenn ich andere Beziehungen zu mehreren verschiedenen Menschen habe. So. Also, und ich glaube, das ist auch beides auf eine ähnliche Art konstitutiv, um ein guter Mensch zu sein, irgendwie und dadurch auch eine gute Partnerin zu sein.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und vielleicht.
Deswegen, also ich würde plädieren für eine nicht egoistische Beziehung zu sich selbst, oder?
Genau.
Das ist so wahrscheinlich.
Oder vielleicht auch, naja, gut, das Wort egoistisch jetzt negativ belegt ist, ist ja, ja einfach nur, dass ich mich selbst wichtig nehme. Das sollte man, ja, vielleicht muss es das Wort egoistisch nicht sein. Das ist dann einfach Achtsamkeit, ist ja vielleicht ein Wort, was da öfter auftaucht, was vielleicht sogar auch eine Form von Egoismus meint, aber ganz positiven Egoismus. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Ich bin nicht der Achtsamkeitsexperte, aber das Wort Achtsamkeit dürfte ja auf jeden Fall eine Rolle spielen, ne?
Vielleicht
auf sich selbst achtsam zu sein.
Ja, vielleicht geht es auch eher darum, dass man einen rücksichtsvollen Egoismus oder jedenfalls einen, der sich nicht gegen andere richtet,
so meinst. Exakt, das genau. Eher, ja, also genau. Es geht nicht ich über alles und ich darf alles.
Ja, ja.
Aber es darf eben auch nicht sein, ich bedeute mir nichts.
Ja.
Und bei allen Dingen, die ich mit mir alleine ausmache, darf ich egoistisch sein, wie ich will. Wenn ich jetzt 5-mal durch den Ort fahre, gut, ich sollte mich an die Verkehrsregeln halten und am besten vielleicht auch nicht zu viel Benzin verbrennen, aber das ist jetzt ein Egoismus, der ist okay.
Ja.
Auch wenn ich vielleicht, bin ich da selbst achtsam, weiß ich nicht genau. Aber wenn ich jetzt das auf Kosten anderer tue und sage, ich darf jetzt hier laut meinen Ghetto-Blaster anmachen, ist das nicht gut für die Beziehung zu sich selber, auch wenn es vielleicht alle anderen außer Acht gelassen gut wäre. Aber nee, sorry, genau. Da sind wir uns ganz klar.
Ja. Also deswegen, da finde ich eben auch das Bild, was du vorher aufgemacht hast, ganz schön zu sagen, okay, selbst wenn Leute in einer monogamen Paarbeziehung sind, sind sie eigentlich immer zu viert, oder? Also sie sind immer die Beziehungsperson, sie selbst, also noch die andere Person mit ihrer Beziehung zu sich selber und die zwei anderen.
Ich habe gerade gedacht, es wäre lustig, wenn die sich mal treffen könnten ohne mich und sie.
Genau.
Oder wow.
Kann ich heute zu Hause bleiben.
Boah, das bei mir ganz anstrengend wäre. Das wollte ich vorhin erzählen. So meine Stimme im Kopf, die...
Dann ist die plötzlich weg.
Nee, die nervt auch, weil die ganze Zeit Scheißwitze macht.
Ja.
Boah, ist das schlimm. Das kriege ich auch nicht abgestellt. Und vor allen Dingen wiederholt sie auch Witze, von der ich schon oft gesagt habe, das ist nicht witzig. Und das macht sie täglich. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich kriege dir das nicht abgewöhnt.
Vielleicht musst du die mal in so ein Training schicken. In so
ja. Weiß ich gar nicht. Ich muss mal irgendwie meine Partnerin fragen, was ihre Stimme so für Marotten hat.
Stimmt, hast du eigentlich mit deiner Partnerin drüber geredet, was ihre Stimme so sagt?
Noch nicht so explizit gefragt. Hm. Also zumindest nicht so weit, glaube ich, auf das Thema. Das mache ich mal.
Ja, machen wir das mal. Dann können
wir
beim nächsten
Mal
drüber sprechen.
Können wir mal ein Update Partner machen.
Ihnen so sagen.
Lass unsere Partnerin so sagen, wenn sie keiner hört.
Ja, drin, genau. Ne?
Aber es ist interessant. Das sollte man auch viel mehr Freunde fragen. Welche Marotten hat deine Stimme im Kopf? Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die haben keine, ne? Deswegen.
Ja, das hast du gesagt, aber das glaube ich immer noch nicht. Ich habe noch niemanden getroffen.
Doch, ich habe das schon, glaube ich.
Die haben das dann, kann ich mir so absolut nicht vorstellen.
Angeblich sind es so 10%, habe ich irgendwo mal gelesen, aber das ist.
Das ist absolut.
Deswegen auch da würde ich unbedingt, ne, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das ernsthaft nicht habt und ihr müsst uns auch nichts vormachen, also einfach keine hörbar, das heißt hörbar, keine formulierende Stimme im Kopf.
Ja, genau, keine, ne? Also, in Worte fassende, oder?
In Worte fassende, das ist das Interessante. Ja. Ich habe wahrgenommen, es gibt Menschen, die haben nur Bilder im Kopf und haben dadurch einen anderen Denkprozess, andere Formen, Gedanken zu finden und zu assoziieren. Es soll aber auch Synästheten geben, die haben dann Gerüche und Geschmäcker im Kopf, auch noch zusätzlich oder allein, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist extrem vielfältig und ein totaler Grund, warum wir Menschen so verschieden reagieren, agieren, letztlich denken. Was ist denn Denken? Ne? Also das ist, okay, ich will es nicht zu weit aufmachen, bin ich auch kein Experte, aber diese Vielfalt, mit der habe ich mich ein bisschen mehr befasst in den letzten Jahren, die ist halt wirklich überraschend. Es ist krass. Es gibt halt auch Menschen, die haben dann die Möglichkeit, das habe ich selber auch, andere Stimmen noch im Kopf auftauchen zu lassen. Ich habe Freunde gehabt, die haben das nicht. Also manche Menschen, ich glaube, das war dir auch so, die können Dialoge im Kopf nachvollziehen oder auch schon mal vorab durchspielen, wenn du ein schwieriges Gespräch hast, dann spricht halt die andere Person auch in ihrer Stimme.
Ja, genau. Ja.
Oder ich kann mich auch an Stimmen erinnern von Menschen, die lange verstorben sind. Das ist eigentlich ganz schön.
Ja.
Sonst glaube ich das, ob sie wirklich so sind.
Genau.
Das ist ja niemals vergleichbar. Also da gibt es eine Riesenvarianz. Und vielleicht, das würde mich auch interessieren, wie ist denn das eigentlich, wenn jemand tatsächlich nur Bilder sieht, ist das dann einfacher, allein zu sein? Oder ist das vielleicht schwieriger? Also hoch.
Ich habe jetzt auch gerade an Gerüche gedacht. Ich habe nie Gerüche in meinem Kopf, glaube ich. Also so quasi so eine Geruchsstimme sozusagen im Kopf.
habe ich glaube ich auch nicht, nee.
Aber Bilder und Geschmäcker schon.
Ja, Farben, ganz viel, Flächen habe ich sehr.
Ja.
Musik stimmt. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und gerade auch, weil es so vielfältig und reichhaltig ist, vielleicht das auch als Schlusswort, ist es wichtig, das ernst zu nehmen und diesen
auch was zu
Ding Raum zu geben.
In diese Beziehung zu sich selbst.
Auch was zu investieren, ja. Und wenn die sagt, ich will irgendwie mehr mit dir machen.
Ja. Ja, genau. Oder auch was Schönes mal. Mach mal ein bisschen Quality Time mit mir.
Ja. Wobei sie es wahrscheinlich nicht so in diesen klaren Worten sagt, aber
ja, wer weiß. Ja, das ist wie bei einer anderen Person. Man muss ja auch zwischen den Zeilen lesen. So.
Ja. Und sie hat ja auch, also bei mir entstehen ja auch so Ideen, dass dann die Stimme tatsächlich sagt, wie wäre es, wenn wir das und das machen? Und dann kommt das auch wirklich als Satz und so, wow, okay, das muss ich mal mir näher angucken. Ja. Vielleicht ist es blöd oder auch nicht.
Ja.
Ist das auch so ein Ding, dass diese Stimme im Kopf darf, also eben habe ich von blöden Witzen gesprochen, sie darf aber auch jede blöde Idee, jedes blöde Bedürfnis darf wirklich alles einfach erstmal formulieren und dann guckt man, und dann gucke ich, dann guckt ihr und guckst du, ja, darf das jetzt, soll das jetzt, bleibt da mal so ein bisschen dran.
Ja, ja.
Deswegen ist es, glaube ich, gut, alles das zu lassen, was da rauskommt.
Ja.
Innen drin. Wild. Okay.
Jetzt haben wir lange geredet.
Vielleicht brauchen wir nochmal einen Psychologen für sowas oder irgendjemand, der dieses Thema, das wäre total toll, damit sich mehr zu befassen, weil offensichtliche Laienmeinung und nur eigene Sichtweisen, das wurde bestimmt mal untersucht.
Ich kann mal meine Therapeutin einladen, die ist auch spezialisiert auf nicht monogame Beziehungsformate und mit der habe ich da auch schon viel drüber gesprochen und die hat immer einen sehr pragmatischen Zugang und sagt, naja, probier es halt mal aus, wenn du merkst, du machst das nicht gerne, dann mach es halt nicht. Das finde ich ist auch immer ganz gut. Also wie gesagt, man muss auch nicht alles alleine machen, man muss nicht alles zusammen machen, man muss eigentlich gar nichts.
Das ist das Schlusswort. Außer ihr müsst natürlich die nächste Folge hören und dann dabei bleiben. Das müsst ihr schon, sonst müsst ihr gar nichts.
Nein. Und ihr müsst euch auch mal melden bei uns,
genau,
wenn ihr keine Stimme im Kopf habt, vor allem dann.
Ja, und ihr müsst auch dabei bleiben, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Es kann sein, dass nicht immer regelmäßig Folgen kommen. Dafür versuchen wir aber auch wirklich thematisch dann sehr umfangreich komprimiert und auch, ne, auch da eine Stimme zu haben und nicht nur Folgen zu machen, um Folgen zu machen. Insofern mal gucken. Wir werden dieses Jahr bestimmt noch mal ein, zwei Folgen machen, aber sind vielleicht noch nicht wieder zwingend in einem festen Takt.
Ja.
Also bleibt dabei, bleibt nur mono, bleibt offen, bleibt reflektiert und was immer euch hilft. Und bis bald.
Tschüss.